Gesundheit verboten, unheilbar war gestern. Das ist der Titel dieses Buches. Und der Mann, der es geschrieben hat, der ist nicht nur auf dem Cover, der sitzt mir auch gegenüber, nämlich Andreas Ludwig Kalker. Herr Kalker, ich grüße dich, wir sind beim Du geblieben. Andreas, vielen Dank für deine Zeit, hier ins Baumhaus zu finden. Wir wollen heute mit dir nicht über ein Produkt, möchte ich es nennen, sondern einen Stoff sprechen, den man als Medikament sehen kann, der über sehr viele unterschiedliche Fähigkeiten verfügt, sondern wir wollen überhaupt darüber sprechen, wie Menschen mit Gesundheit, Krankheit, Tod, Vergänglichkeit und auch Angst umgehen. Deswegen ist das Buch der Aufhänger, aber es soll nicht bei dem Produkt selber bleiben. Es geht um Chlordioxid, CD, manche nennen es auch MMS, darüber wollen wir sprechen. Zwei Sätze für Menschen, die noch nie was davon gehört haben. Was ist Chlordioxid für jemanden, der ahnungslos ist?
Ein Sauerstoffspender.
Sauerstoffspender, wunderbar. Und der kann helfen, wenn man krank ist, wieder gesund zu werden.
Ja, also die meisten Krankheiten ist also so, folgendermaßen, wenn wir davon ausgehen, der Großteil der Krankheiten sind eigentlich eine Durchblutungsstörung. Und das Blut ist dazu da, einfach Sauerstoff zu transportieren. Mhm. Und diese Substanz kann also sozusagen Sauerstoff unabhängig von dem Blut dahin transportieren, wo es notwendig ist und dann auch loslassen, weil es sozusagen reagiert mit den Pathogenen, also mit Viren, Bakterien und Pilzen.
Kann man sagen, Krankheit ist Energiemangel?
Definitiv. Mhm. Das ist also so, wie ich Krankheit auch definitiv beschreibe. Also als Biophysiker sage ich, für mich ist es nicht eine Frage von Pathogenen, sondern eine Frage von Prinzipien. Das gibt es also sozusagen, es gibt es die positive Ladung und die negative Ladung. Das ist sozusagen die Basis von allem. Und Energiemangel, wenn du Energiemangel hast, dann hat der Körper, das Immunsystem, dein ganzes System ist darauf dann beeinflusst, dass es einfach nicht so funktionieren kann, weil der Energie nicht da ist.
Das heißt, wir erleben unterschiedliche Krankheiten, aber die Ursache von all dem ist, dass der Körper nicht mehr zurechtkommt, es nicht mehr handeln kann. Und du sagst, das ist Energiemangel.
Der kleinste gemeinsame Nenner, weil ich brauche Energie für alles. Ich brauche Energie, um wieder zurückzukommen. Und der Energiemangel kann natürlich viele verschiedene Gründe haben. Das kann sogar psychologische Gründe haben. Angst zum Beispiel, da Angst nimmt Energie weg. Das kann Kälte sein, wenn ich draußen im Kalten bin, das nimmt mir Energie weg. Es können Blockaden sein, das muss nicht unbedingt ein Pathogen sein.
Es können aber auch, sag ich mal, industrielle Lebensmittel sein.
Definitiv.
Die belastet in den Körper kommen, genau. Der Körper kriegt es nicht mehr gehandelt und verzweifelt daran.
Die machen Blockaden. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel eine Chemie habe, die hat eine Ladung, also die hat dann zum Beispiel eine elektrische, also eine positive Ladung. Und diese positive Ladung ist genau entgegengesetzt zu der Ladung, die ich in meinem Körper brauche, das sind die Elektronen. Und dieses zieht sozusagen auch Energie weg.
Mhm. Chlordioxid, ist das ein eingetragenes Medikament? Gibt es das irgendwo zu kaufen von einer großen Pharmafirma?
Jein, und zwar deswegen. Also Chlordioxid ist zugelassen als Solumium in Ungarn als Medizinprodukt. Und zwar für Anwendung, für Mundwäsche, für Schwunden und so weiter. Es wird auch zugelassen, ist es auch verwendet für Blutkonserven. Blutkonserven werden mit Chlordioxid behandelt, damit sie zum Beispiel keinen VIH, also sorry, eine Sache, ich bin im Deutschen noch,
Also es ist ein Desinfektions...
AIDS-Viren übertragen.
Also, es soll desinfizierend wirken und auch bei Obst wird es auch angewendet?
Es wird bei allem möglichen angewendet. Also es ist so, dass wir haben Blutkonserven, wir haben Stethoskope, wir haben Trinkwasser, wir haben Lebensmittel, wir haben Chlorhühnchen, die eigentlich gar keine Chlorhühnchen sind. Mhm. Die sozusagen auch mit Chlordioxid behandelt werden. Und das gibt verschiedene andere Sachen, ja.
Vielleicht noch mal ganz kurz zu Chlordioxid. Warum ist es so, dass es so omnipotent angewendet wird? Was ist die spezielle Fähigkeit von diesem Stoff?
Jetzt im Gegensatz zu Chlor, das ist wieder eine andere Substanz, das sozusagen auch krebsbildend ist, ist Chlordioxid nicht krebsbildend. Es bildet also keine THMs, Trihalomethan. Also es geht keine giftigen Verbindungen ein. Mhm. Das ist eigentlich im Grunde genommen verrostetes Chlor, sagen wir mal so. Mhm.
Ganz kurz, dieses Chlor selber ist ja ein Element, was sehr variabel ist. Es hat mit Stabilität zu tun, die es anstrebt. Für den Nichtchemiker in 3-4 Sätzen, warum ist Chlor so variabel und sucht sich immer eine stabile Verbindung? Ist Chlor selbst nicht stabil?
Absolut, weil Chlor, als so kommt es vor als Cl2. Das heißt also, es versucht immer irgendwo eine Verbindung einzugehen. Das ist wie so, es möchte unbedingt sich mit jemand verheiraten, sagen wir mal so.
Und das sind um maximale Stabilität zu erreichen?
Genau, also diese Chlorverbindungen sind ja das Problem. Das ist die Stabilität, weil wenn da ein Elektron fehlt oder Proton fehlt, in den, je nach Verbindung, wie es eingeht, kann das sehr giftige Verbindungen eingehen. Mhm. Gerade Chlorverbindungen. Aber Chlor ist eines der häufigsten Substanzen auf der Erde. Und das heißt also, Chlor ist Kochsalz zum Beispiel, Natriumchlorid, wir haben es im Körper. Und es gibt sehr, sehr viele Chlorverbindungen. Verbindung. Das Meer zum Beispiel hat sehr viel davon. Und also müssen dann schon die Chemie so ein bisschen verstehen. Ich versuche es jetzt ganz einfach da zu machen. Ich muss auch sagen, ich bin ein grottenschlechter Chemiker, gebe ich gerne zu. Aber trotzdem, wenn man da so ein bisschen sich drüber informiert, dann sieht man die Unterschiede zwischen Chlor und Chlordioxid. Also würde ich mal so sagen, jetzt ganz versimpelt, Chlor ist eine Eisenstange und Chlordioxid ist ein Häufchen Rost.
Okay.
Also es ist zwar irgendwo dasselbe, aber irgendwo nicht.
Irgendwo nicht. Du bist kein Chemiker, du bist kein Pharmazeutiker, du bist Biophysiker. Was ist das?
Also es geht darum, in der naturwissenschaftlichen Biophysik die Grundsätze der Natur und der physikalischen Grundlagen zu machen. Das heißt also das Warum, das den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Und ich habe also jetzt gearbeitet in der Schweiz in den letzten Jahren. Dort habe ich verschiedene Patente gemacht, dazu also geradezu über Chlordioxid. Wir haben da weitere Entwicklungen gemacht für die therapeutische Anwendung, was es bis jetzt noch gar nicht gibt. Also die Pharmakopäer, also das ist die pharmazeutische Industrie, kennt Chlordioxid, was eigentlich ein Gas ist. Es ist also keine Substanz, keine Fest, es ist ein Gas. Kennt es nicht, es ist auch nicht gelistet. Obwohl es in der Industrie seit Hunderten von Jahren verwendet wird, obwohl es viele, viele Patente gibt. Es gibt für die für Alzheimer seit 2012 gibt es Patente, das sind von Industrien dann gemacht, die sind aber nie rausgekommen. Es wird auch angewendet für ALS oder für viele andere Sachen, wurde bis jetzt noch nie richtig behandelt oder wird noch nie vermarktet, aus welchem Grund auch immer.
Dieses Buch hat 400 Seiten und es wird nicht nur beschrieben, was Chlordioxid ist, sondern auch, wie es gefunden wurde, weil erfunden, sagen wir, Menschen finden was, wir erfinden eigentlich das nicht. Das hat die Natur erfunden.
Richtig.
Das ist ja schon eine sehr alte Verbindung, können wir gleich darauf eingehen. Aber vor allem ist es ein Bericht, wo sehr viele Patienten, die die unterschiedlichsten Krankheiten hatten, mit diesem Chlordioxid in Kontakt kamen, behandelt wurden und danach geheilt waren. Das sehen natürlich die große Konkurrenz. Die Pharmaindustrie sieht das nicht so gerne und sagt, das ist alles Quacksalber. Stimmt alles nicht. Das sind dann spontan Heilungen. Aber es ist uns vollkommen klar, dass wenn man auch sagt, damit kann man theoretisch Krebs behandeln, damit kann man Rheuma behandeln, dass das deutlich günstiger ist als eine klassische Behandlung. Und da tritt dann die Konkurrenz auf den Plan und sagt, das dürfen Sie ja gar nicht machen, weil eine Medikamentenzulassung dauert 8 bis 10 Jahre, ist milliardenschwer und da kann man ja schon gar nicht mehr mitspielen. Wir werden auch darüber reden. Aber bevor wir dazu kommen, interessiert mich natürlich, du warst mal schwer rheumakrank.
Richtig.
Und das ist heute nicht mehr der Fall.
Ja, das Ganze fing so an, ich hatte Arthritis. Meine beiden Hände waren also in dieser Position, ich konnte kaum noch eine Pfanne hochheben. Und das war so um 40er, so mit 40er ungefähr. Und das ist natürlich sehr frustrierend. Du läufst von Arzt zu Arzt und kannst eigentlich nichts mehr machen. Die Leute stellen das gar nicht fest. Du siehst normal aus, aber du bist halt quasi arbeitsunfähig, komplett. Und sehr frustrierend. Und die Ärzte haben einfach gesagt, alles, was du kannst, ist hier die Tabletten nehmen, aber es ist lebenslang. Das war sehr frustrierend. Und ich kam dann durch Zufall auf dieses Chlordioxid. Damals hieß es MMS, es ist heute sozusagen der Urgroßvater.
Und was steht MMS?
Also das hat Jim Humble damals gefunden, er sagte Miracle Mineral Solution. Mhm. Und klar, wenn du als Forscher sagst, dann hörst du Miracle, dann rollen sich die Fußnägel auf schon. Einfach wunderbar, kann ja eigentlich gar nicht sein. Das Zeug kam also an, über das Internet, was habe ich gemacht? Ja, ich habe es ausprobiert, aber am Hund zuerst.
Also es war eine Flüssigkeit?
Ja, es kamen so zwei Flüssigkeiten, die wurden zwei Tropfen zusammengemacht und ein bisschen Wasser drauf. Ich habe das unserer alten Dackeldame gegeben, die war so 13 oder so in der Ecke.
Also ein Tierversuch?
Ja, die lag nur noch im Körbchen rum, der Schwanz wedelte mal. Aber ich dachte, gut, wenn es für mich gut ist und für sie gut, dann gebe ich es auch mal. Weil du glaubst es einfach nicht. Du kannst also sagen, also das kann doch eigentlich gar nicht sein. Am nächsten Tag, ich mache die Tür zum Garten auf und sie läuft und also ich habe es also wirklich sogar aufgenommen noch. Ich muss es irgendwann mal veröffentlichen. Und wie sie da durch den Garten läuft, als wenn da gar nichts wäre. Und ich habe gesagt, wow, das ist interessant, da muss ich es auch nehmen. Also habe es genommen. Der erste Eindruck, den ich hatte, ist, als ob irgendwo ein Nebel weg ist. Ich konnte wieder klar denken. Ich sage, wow, das ist ja viel besser. Und die Schmerzen waren auch sofort weg. Heute kann ich wieder Klavier spielen. Meiner Frau gefällt das natürlich toll, die findet das ganz prima und ich auch. Und ich habe also nichts mehr in der Hinsicht und habe dann angefangen, auch die andere Familie zu behandeln, beziehungsweise an Nachbarn und so weiter. Das Seltsame war, dass also dann Krankheiten, was weiß ich, von Herpes Zoster bis Gastritis und Diabetes Bein besser wurden. Und da habe ich gesagt, das kann einfach gar nicht sein. Das geht nicht.
Das heißt, du warst schon noch gläubig, dass nur die klassische Natur, die klassische Schulmedizin helfen könnte.
Ja, also Wissenschaft heißt ja nicht Referenzen lesen. Wissenschaft heißt Evidenzen machen. Mhm. Und wenn du eine Evidenz hast, die du selbst erfahren hast, dann brauchst du keine Referenz.
Würdest du
dann
sagen,
musst du nachher rausfinden, warum das ist. Und das dauert viel, 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 viel länger.
Würdest du sagen, also was für mich immer überzeugend, wer heilt, hat recht?
Definitiv.
Auch wenn ich nicht verstehe, wie es funktioniert. Aber wenn es mir geholfen hat, dann scheint es, hat es mir ja geholfen.
Richtig, das ist ja genau der Punkt. Denn wir haben also dieses Verstehen ist wesentlich komplexer als der Prozess an sich. Das heißt also, der Otto-Normalverbraucher sagt, mir ist schlecht, ich möchte eine Hilfe haben. Hier ist die Hilfe, passt. Jetzt gibt es aber die Leute, die sozusagen, ja, warum denn? Und ich als kleiner Kind, als kleiner Junge war ich einer von diesen nervigen Jungen, die immer gesagt haben, und warum, Kalper, raus. Also es war normal bei mir in der Schule oder wo auch immer. Und ich bin da so ein Nerviger gewesen. Ich wollte eigentlich immer gern wissen, warum. Und dann habe ich festgestellt, ja, Moment mal, also das kann ja wirklich was. Warum? Am Anfang wussten wir es nicht. Und dann habe ich angefangen zu forschen. Wir waren also in der Universität mit Alicante, Professor Lapuente, und haben die Substanz gesehen, haben gesehen, was das macht, wie es nicht macht. Also das alte MMS macht zum Beispiel eine Zweitreaktion im Magen und kann deswegen Durchfall machen. Gut, nichts Schlimmes, aber es kann sein. Bei großen Dosen. Und da haben wir gesagt, das kann man auch verbessern. Das hat man sozusagen dann das CDS gemacht. Das ist die Weiterentwicklung davon. Oder in Deutschland wird es CDL genannt. Und sie hat also auch dann ausgerechnet und dann zusammen ausgerechnet und gesagt, wenn ich so ein Glas trinke, wie viel Sauerstoff habe ich denn dann im Körper? Dann hat sie ausgerechnet und gesagt, ich habe es zuerst gerechnet, aber das kann nicht sein. Ich bin grottenschlecht. Also machst du es nochmal. Professorin rechnet und sagt, ja, Andreas, du hast 433 Millionen Moleküle pro jedem einzelnen roten Blutkörperchen. Ich sage, was? Das kann doch nicht sein. Ein so ein Glas? Ja, doch. Wow. Und dann haben wir angefangen nachzuforschen und haben venöse Gasometrien gemacht, also Blutgasanalyse. Und in dieser Blutgasanalyse kann man ganz klar feststellen, also dass das Blutgas bis zu 50% sich erhöht. Sagst du, wow. Das ist also gerade Leute, die Durchblutungsstörungen haben, Diabetes und diese ganzen Sachen, das ist eigentlich alles Blutprobleme auch oft. Die haben natürlich auch immer wieder den Sauerstoff. Und den Sauerstoff brauchst du, damit also deine Energiegeneratoren im Körper, die nennen sich Mitochondrien, also in jeder Zelle hast du diese Mitochondrien, dass die wieder anfangen zu funktionieren. Denn wenn du etwas verbrennen willst, also oxidieren willst, dann brauchst du Brennstoff und Sauerstoff. Ohne Sauerstoff geht's nicht.
Also der menschliche Körper, die menschliche Zelle ist ein Verbrennungsmotor.
Richtig.
Und Chlordioxid bringt praktisch den fehlenden Sauerstoff, warum der jetzt auch immer fehlt, wieder hinein in die Zelle. Du beschreibst in deinem Buch, du bist jemand, der sich mit Motoren auch beschäftigt, in seinem Hobby, wie wenn man einen Turbo anschließt.
Genau.
Hat man auf einmal deutlich mehr Leistung, kann jeder, der einen Turbo mal angeschaut oder einen Turbomotor fährt, verstehen. Das ist kein Wunder, da kommt einfach mehr Sauerstoff in die Kammer und deswegen verbrennt das optimal und die Leistungssteigerung ist nach oben. Das ist spürbar, genau. Vor allem, wenn der Turbo mal ausfällt. Und man da so einen alten Diesel hat und denkt, was ist denn hier plötzlich kaputt? Ja, der Turbo bläst da nicht mehr rein. Wenn du sagst, du bist in Spanien. Warst lange in Spanien. Wie kommst du dazu, in Spanien an der Universität zu forschen?
Jetzt wohnst du in der Schweiz. Ich war insgesamt 35 oder 36 Jahre in Spanien gewohnt, also gelebt auch. Meine Töchter sind dort aufgewachsen und also es ist sozusagen, ich bin damals mit etwas über 20 aus Deutschland raus. Wollte einfach auch mal was anderes machen in der Hinsicht und es gefiel mir sehr gut dort. Und dann ist man sozusagen vom einen zum anderen gekommen und das ging also um den ersten kleinen Forschungsteil. Das ging also darum, wir wollten wissen, ob Chlordioxid eine Zweitreaktion im Magen macht und wie sie macht. Mhm. Und das ging also darum, weil wir haben feststellen können, also dass diese erste Version, diese MMS-Version, zwar wirkt, aber auch diese Nebenwirkungen hat. Und dann kam also ein Farmer auf mich zu und sagte, ja, ich habe hier ein Problem. Ich habe dieses MMS genutzt, hat bei mir auch funktioniert, aber ich brauche hier was für meine Kühe und Kälber. Ich gebe 28.000 Euro aus an einer Medizin und die sterben trotzdem weg. Das heißt, wir werden pleite gehen. Mhm. Ich habe gesagt, da müsste man doch was machen können. Und dann haben wir durch Zufall dann sozusagen gemacht dieses CDS, was im Grunde nichts anderes ist, als ich nehme das Gas von diesem MMS. Also funktioniert so, ganz einfach. Ich habe also zwei Flüssigkeiten, Natriumchlorid, nicht zu verwechseln mit Hypochlorid, Natriumchlorid. NaClO2 und habe dann eine Säure, eine leichte Salzsäure, schütte ich dann zusammen und dann verfärbt sich das, das wird dann dunkelbraun, das und ein Gas wird frei, das riecht dann ganz furchtbar nach Chlor. Das kommt dann in einen Topf rein, sagen wir so, der mit Wasser ist, also wie so ein Wasserbad mit einem Deckel drauf und das Gas sättigt dann das Wasser. Und das umliegende Wasser wird dann gelb. Also dieses gelbe Wasser, das ist dann sozusagen das CDS. Also die Originalflüssigkeit nehme ich gar nicht. Die wird gar nicht genommen. Und die, das ist dann das CDL oder CS, die hat dann die Eigenschaft, keine Nebenwirkungen zu machen, weil sie nicht mehr in den Darm geht. Sie wird komplett im Magen aufgenommen.
Du beschreibst in deinem Buch auch, wie man das selber machen kann.
Ganz einfach.
Das heißt, ja. Du sagst, ihr könnt das selber machen, da müsst ihr auf ein paar Dinge achten, damit das das richtige Produkt ist. Aber hier gebe ich euch die Rezeptur, probiert das doch einfach mal aus.
Also jeder, der ein Wasserbad machen kann, kann es machen.
Mhm. Wie geht die Pharmaindustrie damit um, dass du zeigst, wie man etwas herstellen kann, was man als Medikament für sich betrachten kann, was viele Krankheiten nach deiner Auffassung, was auch in deinem Buch drin steht, beseitigen kann, an dem aber die Pharmaindustrie ja nichts verdient?
Die Pharmaindustrie ist gar nicht da. Die Pharmaindustrie interessiert sich für dich ab dem Moment, wo du 500 Millionen generierst. Und da macht die Pharmaindustrie zwei Sachen. Entweder sie kauft dich auf oder sie verklagt dich für 4.000 Millionen.
Was ist da die Klage?
Du interessierst die gar nicht. Mhm. Du interessierst die gar nicht für den kleinen Kram. Die haben ganz andere Größenordnungen, also als für irgendwo so einen Kram sich zu interessieren. Vielleicht einzelne Gruppen, ich habe auch viele Freunde in der Pharmaindustrie, also mein Patenonkel Wolfgang Kalker war ein großes Tier in der Pharmaindustrie bei Bayer.
Und das heißt, das liegt schon ein bisschen in der Familie?
Ja, ja. Also definitiv, ja. Und das ist einfach so, wir sehen Sachen auch. Die Industrie macht eigentlich das, was sie machen kann, weil sie kann vieles nicht machen. Da gibt es Regulierungen, die sie auch blockiert. Das heißt also, sie müssen versuchen, Produkte zu machen, die sie sozusagen rentabel auf den Markt bringen können.
Ja, sie wollen Geld verdienen.
Müssen. Die Industrie ist nicht dafür da, Leute zu heilen. Mhm. Also ist die Regel der Industrie ist, die Industrie heilt keine Leute. Sie macht einfach Geld. Und wir sind diejenigen, die sie finanzieren, weil wir kaufen irgendwelche Bonds oder in der Bank, um unser Geld anzulegen. Da ist natürlich auch Pharmaindustrie drin. Also im Grunde genommen ist es auch alle, sind wir alle mit verteidigt. Also dieses einfach Schuld zu schieben, die Bösen, das ist nicht so einfach. Ich kenne zum Beispiel Leute aus der Pharmaindustrie, die haben Impfstoffe entwickelt, die absolut ohne Nebenwirkungen sind und die wurden eingestampft aus Kostengründen nachher, nachdem sie 80 Millionen verbraten haben. Es gibt allerdings auch, dann was weiß ich, Impfstoffe, wo die technische Seite für eine Grippeimpfung eine Seite ist, nicht einmal. Und das wird dann einfach den Leuten eingespritzt. Aber es gibt viele Sachen.
Oder die Gewinnspanne bei Xanax zum Beispiel.
Ja, Xanax ist nicht schlecht so. Das ist so, aus einem Dollar mache ich 5.700.
Ja.
Aber das liegt daran, dass einfach alles das auch interessiert. Es gibt Pharmaindustrie und Pharmaindustrie. Also es gibt einmal die Riesen, also die Big Pharma, und dann gibt es die Kleinen. Und die Kleinen, die Riesen möchten natürlich die Kleinen vom Markt haben. Wie mache ich das? Indem ich die Produktionskosten so teuer mache, dass die Kleinen nicht mehr nachkommen.
Oder die Zulassung mit manipuliere und sage, das Studien 8 bis 10 Jahre, das kann sich ein Kleiner ja gar nicht erlauben.
Ja, das heißt, die Großen machen dann sozusagen die Studien. Aber am Anfang war es erst noch in dieser Reihe und jetzt ist es so hoch geworden, dass die Kleinen sowieso draußen sind. Also so eine kleine Pharmabude kriegt nichts mehr zugelassen heutzutage. Egal, was sie macht. Und die Großen sozusagen haben dann auch den Power. Die können sagen, okay, wir machen jetzt für Xanax, machen wir jetzt diese 800, 500 Millionen oder 50 Millionen, was auch immer es gekostet hat, rein. Und das muss auf den Preis umgelegt werden. Und dann kommt die Aufsichtsbehörde und sagt, ja, Sie verkaufen hier Medikament. Das ist ja die Herstellung, ist ja gerade mal $1. Ja, aber die Zulassungskosten waren halt die. Das heißt also, die Zulassungsbehörde ist sozusagen dafür schuld, dass diese Preise so hoch gehen. Und das ist also sozusagen, das ist eine Strafsteuer im Grunde genommen. Weil du musst also als für jedes Popel Medikament, was auf den Markt bringst, allein schon eine 500.000 hinlegen, auch wenn du nicht ganz verkauft hast.
Mhm. Nun gut, jetzt kann man sagen, ja, es ist gut so, dass es da eine sehr strenge Reglementierung gibt. Weil wenn wir uns in Deutschland daran erinnern, was Comtergan angerichtet hat, da wäre eine härtere Reglementierung besser gewesen. Das können alle bitte bestätigen, die Opfer von diesem Produkt geworden sind.
Absolut, das ist absolut richtig.
Also da kann man sagen, ein Medikament, was ein Menschen ausprobiert, quasi muss sicher sein. Auf der anderen Seite sehen wir, wir werden auch noch kurz drüber reden, soll nicht der rote Faden sein, dass es dann, wenn es um Corona geht, plötzlich ganz schnell gehen kann und sich ja Gates ins Fernsehen stellt, sagt, wir werden dieses Medikament sehr, sehr schnell 7 Milliarden Menschen verabreichen, ist dann, wird es zur Normalität zurückgehen und wir werden mit deutlich geringeren Studien auskommen. Also wir sind da flexibel, oder?
Also die Sache ist folgende, alles das, wo zum Beispiel was verwendet wird, normalerweise wird zum Beispiel, wie du sagst jetzt, Contagan. Mhm. Also aus diesem Contagan hätte man es für Gott Contagan machen müssen, aber dann wird das so hoch geregelt, Das ist wie Terrorismus. Auf einmal ist jeder Terrorist. Das heißt also, aufgrund des Terrorismus müssen wir das und das und das und das und das und das und das machen. Du kannst nicht damit mit der Nagelschere mehr offen in ein Flugzeug reingehen, was absolut Humbug ist, weil in der ersten Klasse kriegst du ein richtiges Messer zum Essen. Oder ein Business Class. Also das gibt, es wird grundsätzlich jeder Vorfall so verwendet, um nachher die Sachen zu verdrehen. Und das heißt also, dass Kontergan so ist, ja, das ist ganz einfach. Wir müssen einfach die Sache Leute verantwortlich machen. Ja, nicht nur die Regelung. Das heißt also, dass sozusagen der Präsident einer Firma dafür verantwortlich ist. Persönlich. Mhm. Ja? Und dass die Leute, die da, das Problem sind zum Beispiel Leute, die in der großen Pharma sitzen, das sind die Marketingleiter, Senior Marketing Manager. Das sind die schlimmsten, weil die gehen nur wirklich über Leichen.
Die interessieren sich nur für Zahlen.
Richtig.
Nicht mal für die Wirkung des Medikamentes, sondern auch nicht den Endkunden, also den Patienten, sondern das muss in der Bilanz schwarz, genau. Schwarz, das Komma muss an der richtigen Stelle stehen.
Genau. Und die sind dann meistens nach kurzer Zeit dann irgendwann Generaldirektor. Mhm.
Was war denn bei Andreas Dudikalka das Motiv, sich im medizinischen Sektor zu betätigen, mit Gesundheit zu betätigen? Weil das hat das mit der persönlichen Leidensgeschichte zu tun?
Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite geht es darum, du willst deinem Leben einen Sinn geben. Ich habe irgendwo in vielen anderen Sachen früher gearbeitet auch und festgestellt, es bringt nichts, als der Reichste auf dem Friedhof zu sterben. Das ist Quatsch. Also wozu brauche ich 3 Ferraris oder 5 Yachten? Das ist alles eine Ego-Frage und Ego ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Angstproblem.
Mhm. Was ist aber so interessant, an einem Produkt mitzuforschen wie Chlordioxid, was Menschen tatsächlich hilft? Ist es auch der Dank, der einen motiviert? Weil du definitiv. Hast ja mit sehr vielen Leitgeschichten zu tun.
Ja,
die gehen ja auch nicht alle gut aus.
Definitiv. Es gibt also gerade jetzt zum Beispiel für Autismus, da haben wir sehr vielen geholfen, wenn eine Mutter ein Kind zurückbekommt, das ist gnadenlos, das ist eine Emotion, die ist echt. Oder ein Vater. Ich erinnere mich da an viele, viele, viele Fälle. Ich habe es auch in vieles auf Spanisch. Wir waren jetzt in Chile zum Beispiel, in der Straße irgendwo. Auf einmal ein Auto hält an mit Bremsen quietschen. Einer springt aus dem Auto raus und sagt, was ist denn jetzt los? Er kommt auf dich zugelandet und sagt, Andreas Kalka ist er. Ja, also ich danke schön. Also mein Kind ist wieder normal. Mhm. Ja, und da geht ja jetzt gerade eine Gänsehaut hoch. Weil das sind Momente, die sind wow. Und das ist eigentlich, das macht auch, gibt auch Sinn im Leben, weil ich glaube, die Menschheit ist deswegen weitergekommen, weil sich Menschen gegeneinander oder gegenüber oder miteinander geholfen haben.
Wir haben es, wenn es um Krankheit geht, aber auch mit einem Milliardengeschäft zu tun, weil chronische Krankheit ist ein wirkliches Milliardengeschäft. Die Krankheiten in diesem Land, auf diesem Planeten werden mehr. Die gesundheitsstiftende Industrie, nenne ich jetzt mal die Pharmaindustrie, hat das monopolisiert. Das heißt, wir sehen es ja auch, dass Heilpraktiker zum Beispiel und Ärzte nicht mehr zusammenarbeiten dürfen. Das heißt, die Medizin, die über Jahrtausende Erfahrung gesammelt hat, ob die jetzt chinesische, tibetische oder überhaupt Naturheilkunde, die wird separiert von dem, was eigentlich erst seit 150 Jahren auf dem Markt ist, nämlich die chemische Industrie. Warum ist das so?
Das ist das alte Kriegskonzept, Teile und Gewinne.
Und halten sich deiner Meinung nach definitiv. Alle Ärzte daran?
Nein, also es gibt sozusagen, du hast viele junge Ärzte, die erst mal anfangen, sagen, ich werde von der Universität, das ist, stimmt so. Nach ein paar Jahren stellen sie fest, dass sie im Grunde eigentlich nur in den Computer Sachen eintippen, der Computer ihnen sagt, was sie zu verschreiben haben. Und nach ein paar Jahren später stellen sie fest, dass das, was sie verschreiben, gar nicht wirkt. Dann kommt die große Frustsituation, dann sind sie schon ältere Ärzte und in dem Moment fangen sie dann an zu sagen, vielleicht gibt es woanders was. Dann kommt der Kollege, der sagt, ja, ich mache integrative Medizin. Und sagt, was haben Sie denn was? Ja, integrativ, da schauen wir mal hier und mal da und mal Homöopathie und mal dieses. Und dann fängt der Arzt mit etwas rum an zu probieren. Und stellt dann dieser junge Arzt, der schon älter geworden ist, stellt dann fest, wow, das funktioniert ja. Mhm. Und dieses Aha-Erlebnis bringt diese dann weiter. Es gibt immer mehr Ärzte, die gerade auch offener sind, weil sie haben festgestellt, dass sie von der Industrie eigentlich sozusagen verarscht werden. Sorry to say, aber das ist genau der Fall. Gerade jetzt bei Corona ist es aufgefallen, sie sind in der ersten Reihe und sie sind die Ersten, die sterben. Wir haben 37% Downrate gehabt, also in Spanien alleine.
Mhm. Wir haben im Vorfeld auch über Corona gesprochen. In Deutschland ist es ja so, dass der Lockdown befohlen wurde, nachdem die Zahlen des RKIs eigentlich gesagt haben, dass die Pandemie bei uns vorbei ist. Du sagst, Covid-19, da gibt es unterschiedliche Stämme, die sind nicht alle so ungefährlich, wie wir das in Deutschland haben. In Südamerika hat das wirklich erhebliche Folgen gehabt, ist aber auch eine andere Art von Covid. Kannst du das mal erklären?
Wir wissen noch nicht genau, was ist. Wir wissen von verschiedenen Stämmen auf der einen Seite. Wir machen gerade also auch zusammen mit japanischen Forschern und das ist eine internationale Forschungsgruppe, das sind über 50 Profis, die da wirklich dran sitzen. Und da wird also Genetic Mapping gemacht. Also
Was heißt das?
Das heißt also, die Proteine werden sozusagen so studiert, wo das Chlordioxid dann ansetzt. Das
also
heißt,
versucht zu behandeln mit Chlordioxid, Covid.
Das ist ja schon. Also das ist durch. Ja. Also wir haben das mittlerweile durch und man kann sagen, in der Vorstudie hatten wir über 100 Leute, die zu 97% nach 4 Tagen sofort geheilt waren, einfach nur durch das Trinken von Chlordioxid. Und jetzt wurde nachher die internationale Studie gemacht. Und diese internationale Studie ist eine Studie über 7 Länder, multizentrisch, mit über 500 Patienten und über 50 Forschern. Das heißt also, dabei sind auch Leute vom Militär, Hospitälern. Also es ist wirklich breit, 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 mit einem einzigen Resultat geheilt. 100%.
Also du bist kein Arzt. Wie gehen denn eigentlich Menschen um, die Medizin studiert haben, die mit den Produkten, die sie zur Verfügung haben, nicht die Ergebnisse erzielen? Dann kommt jemand wie du, ein Laie aus ihrer Sicht, und der probiert mal was aus und ist damit relativ erfolgreich. Freut man sich da? Kann man das überhaupt so pauschal beantworten? Oder gibt es da auch Neid oder Anerkennung? Gibt es da sowas wie Schulterschluss?
Kommt drauf an. Also sagen wir mal so, die Ärzte, die sozusagen nichts damit zu tun haben, gehen erstmal skeptisch an. Ist auch logisch und zu verstehen, sagen, kann ja eigentlich gar nicht sein.
Denn, vielleicht räumst du das ein, es gibt auf diesem Gebiet auch jede Menge Scharlatane.
Nein, jetzt sagen wir so, es gibt viel Misinformation, also Disinformation, wie heißt es, also Fehlinformation, wo zum Beispiel Chlorid mit Hypochlorid verwechselt wird. Da wird also viel Mist auf dem Internet geschrieben. Und die FDA ganz vorne an. Ja. Also muss ich ganz klar sagen,
amerikanische
Zulassungsbehörde, die haben mal gesagt, das macht Methemoglobinämie, wo sich also im Mikroskop ganz klar beweisen kann, dass es das Gegenteil ist. Das ist also die Ärzteschaft, da gibt es zwei. Einmal diejenigen, die sozusagen sagen, ablehnend sind. Das ist nach dem Motto, kann ich mir nicht vorstellen, weiß ich nicht. Und im Falle, weiß ich nicht, mache ich nichts. Aber das ist auch nur so lange, bis sie selbst oder ihre Kollegen oder ihre beste Frau, Freundin nicht Corona bekommt, und zwar da unten. Und wenn die dann mit Corona im Sterben liegen, mit einer Blutsauerstoffsättigung von 50%, dann habe ich ein Problem als Arzt. Und dann rufe ich doch mal vielleicht mal diesen Biophysiker irgendwo da aus der Schweiz an und sage, kann das funktionieren? Und dann kann man dann sozusagen den Daten geben. Und die haben dann die Daten, die funktionieren. Und wir haben jetzt also Mittel, nicht eins. Wir haben, ich werde es jetzt veröffentlichen, also hunderte. Also wir haben 1400 Ärzte, die es verwenden mittlerweile. Und wir haben also notierte Fälle, über 5000 Fälle, wo es wieder okay ist.
Mhm. Das ist eine Hausnummer. Du schreibst in deinem Buch auch, dass dieser Stoff auch helfen kann, eine wirklich sehr, sehr schlimme Krankheit zu heilen, über die gar nicht gesprochen wird, die aber viel tödlicher ist als Covid und vieles, was wir sonst kennen, nämlich Malaria.
Ja, Covid ist schon eine Nummer härter.
Mhm. Aber es hilft auch bei Malaria.
Definitiv, ja. Mhm. Also es ist ja auch ein Sauerstoffproblem. Ja. Also ist beides eigentlich ein sehr ähnliches Problem. Deswegen Hydroxychloroquin ist ja ein altes Malaria-Produkt. Das Problem ist, also in der Malaria hast du das Falciparum, das geht also in den roten Blutkörperchen rein, das ist ein Parasit. Deswegen also gegen Malaria zu impfen, das ist der größte Schwachsinn, der es überhaupt gibt. Wie soll ich mich gegen Parasiten impfen? Das heißt also, der Parasit geht in das rote Blutkörperchen rein und frisst das sozusagen von innen auf. Das heißt, der Sauerstoffmangel, du hast dann Sauerstoffmangel, das Blut koaguliert dann auch. Das hast ähnliche Probleme wie eigentlich bei Covid. Bei Covid ist es natürlich noch viel extremer. Also bei Malaria bekommst du halt das Fieber, du hast das Fieberschütteln, das geht dann rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter und irgendwann, je nachdem wie stark, kannst du dann sterben. Bei Covid ist es also der Verlauf nur. Am Anfang hast du erstmal Geschmacksverlust, Geruchsverlust, Geschmacksverlust in vielen Fällen. Dann hast du nach einer Zeit dann auch Fieberschübe, beziehungsweise, und dann fängst du an, sozusagen nicht mehr tief atmen, die Luft nicht mehr anhalten zu können. Du kannst die Luft nicht mehr anhalten. Also es wird immer flacher. Das sind, also die Diagnose ist mittlerweile schon sehr, sehr weit. Das ist schon ganz klar definiert von dieser, ich spreche jetzt von der südamerikanischen Corona-Form. Und wenn die dann in die Krise kommen, und da ist es folgendermaßen, die älteren Leute halten ein bisschen länger aus oftmals, aber wenn du dann junge Leute hast und die kommen dann sozusagen in eine schwere Krise, da hast du dann den Zytokinsturm, nennt sich das, da hast du dann eine super schwere Entzündung. Was passiert denn dann? Das Blut setzt das Eisen frei. Unser Blut besteht aus Eisen, aber das ist Eisenoxid, also Hem. Und das ist sozusagen verrostetes Eisen. Und das eigentliche Eisen hat wieder eine andere Ladung. Da kommen wir zur Biophysik. Und diese Ladung ist positiv, also sauer, positiv gleich sauer. Und das in der Lunge macht dann sozusagen diese extremen Entzündungen, Zytokinsturm und so weiter. Und dann hast du dann auch in der Lunge selbst, kannst du dann sehen, diese Kristallisierungen, wie es auf Deutsch ich weiß, einige Wörter auf Deutsch, Fachwörter, das weiß ich nicht, ich habe sie jetzt auf Spanisch. Und da siehst du das ganz klar. Und wir haben also vorher, mittlerweile und nachher haufenweise Fälle, also so, wo also alles ganz bis aufs kleinste Detail nachgewiesen ist. Es ist nicht nur, vorher hast du einen Test gemacht, einen Schnelltest und nachher ist es okay. Nein, du hast die Tests gemacht, du hast genauestens aufgeführt, was die Patienten haben, dann hast du die MRTs gehabt aus der Lunge. Du siehst also vorher, wo die richtig schlecht sind und nachher wieder okay sind. Das heißt also, das Chlordioxid hat 100% Wirkung gehabt. Das ist definitiv, also ich kann sagen, Coronavirus ist over.
Mhm. Wir haben in Deutschland nie eine Übersterblichkeit gehabt. Also die Grippewelle ein paar Jahre vorher war wesentlich schlimmer. Warum ist es so, dass doch der Großteil der Deutschen mit diesem Virus, wenn er in Kontakt kam, das einfach automatisch gehandelt hat, ohne irgendwelche Nebenwirkungen zu spüren, ohne Geschmacksverlust zu haben, ohne ins Krankenhaus gehen zu müssen, ohne beatmet zu werden, sondern haben einfach das Immunsystem hat das gehandelt.
Es gibt verschiedene Szenarien. Szenario Nummer eins, wir haben einen Virus, der extrem schnell mutiert. Das heißt also, der kann wirklich in 2 Wochen richtig schön mutieren. Das wäre Szenario 1. Wenn das so wäre, wäre jede Impfung
für die Katz.
Für die Katz, also nicht mal Blödsinn, also schwachsinnig. Du kannst nicht dich jede Woche, 2 Wochen neu impfen lassen gegen etwas. Allein das geht gar nicht. Also das ist dann der Ansatz des Impfens, das ist totaler Schwachsinn.
Aber ist denn der Ansatz, dass wir erst zur Normalität zurückkehren können, wenn ein Impfstoff da ist der dann wahnsinnig?
Das ist total wahnsinnig. Wir haben ja schon die Lösung. Wozu brauchen wir einen Impfstoff? Mhm. Wir haben eine Lösung, die sozusagen in 4 Tagen 1, 2 und 3 100% okay macht. Und da haben wir den Fall 4, das sind die Leute, die intubiert sind und richtig, die also überhaupt no way back haben. Die haben dann sozusagen die intravenösen Infusionen bekommen. Und zwar ist es jetzt eine weitere Entwicklung, also es ist eine säurefreie Entwicklung über einen Elektrolyseprozess. Die bekommen das und die sind auch dann wieder okay. Das dauert dann 7, 8, 10 Tage oder was auch immer. Da haben wir Leute gehabt und Fälle, die also auch dokumentiert sind und die auch dann veröffentlicht werden, jetzt nächsten Monat. Einzeln, die sind unmöglich wieder zurückzubekommen.
Das heißt, du beschreibst in deinem Buch auch immer, dass wenn Menschen Probleme hatten, wenn sie krank waren, das hatte immer mit ihrem Energiehaushalt zu tun. Der Körper war in irgendeiner Weise immer übersäuert oder nicht mehr im Gleichgewicht. Und mit diesem Produkt bekommt der Körper die Energie zurück, um sich selbst dazu zu regenerieren. Das Medikament selber, um es mal überspitzt zu sagen, kann nur helfen, dass der Körper sich selbst hilft.
Übersäuerung ist ja sozusagen, wenn ich zu viele Protonen habe oder positive Ladung. Also im Körper ist die positive Ladung schlecht. Also positiv geladen heißt Säure, negativ geladen ist alkalisch. Mhm. Und das heißt also, im Grunde genommen, wenn ich ein Problem habe, dann werde ich immer saurer. Ich versaue.
Das heißt, ich übersäure. Also das Ausatmen von Kohlendioxid soll alkalisch machen.
Richtig. Das heißt, ich muss sozusagen das Kohlendioxid, das ist im Grunde genommen Bicarbonat, was ich ansammle im Körper, das wird dann ausgearbeitet als CO2. Das heißt also, das ist die Ausatmung. Und ich habe, wenn ich normal jetzt hier auf die Berge gehe, habe ich natürlich viel Luft und Gesundheit. Aber wenn ich jetzt 10 Stunden am Computer sitze, in irgendeinem muffigen Büro, da habe ich so, mein Sauerstoffhaushalt ist überhaupt nicht der gleiche. Und das ist im Grunde genommen der Fall. Auch andere Leute haben das bewiesen, wie zum Beispiel Leute, die Atemtechnik machen. Wim Hof zum Beispiel, der kann also sozusagen hier im kalten Winter im T-Shirt, der kurzen Hose auf den Himalaya raufgehen, weil er sozusagen die Atemtechnik hat, die den Sauerstoff dahin bringt, wo er ist. Wie kann ich das jetzt mal für ganz einfach darstellen? Pelletofen. Ein Pelletofen, nehmen Sie mal ein Pellet und versuchen Sie mal anzuzünden mit dem Feuerzeug. Keine Chance, das brennt nicht. So, was macht denn ein Pelletofen? Der hat einen riesen Ventilator und pustet richtig Sauerstoff rein und auf einmal brennt das Ding. Und zwar so sauber, dass ich fast keine Asche habe.
Das heißt, die Verhältnisse zwischen dem, was brennen soll und dem Sauerstoff muss stimmen.
Genau.
Eine saubere Verbrennung.
Und das ist das Problem. Das heißt also, der oxidative Stress, diese ganze Sache ist alles falsch verstanden worden. Weil Sauerstoff ist ein freies Radikal, selbstverständlich. Aber das ist die Ursache mit der Wirkung ist verwechselt worden. Das heißt, wenn ich dann oxidativen Stress feststelle, dann ist es die Folge, nicht die Ursache.
Mhm. Kannst du mal beschreiben, was ist für den Laien eigentlich eine Zelle? Kann man das als eine Batterie bezeichnen?
Es gibt viele Zellen. Du kannst also sagen, es gibt extrem viele Arten von Zellen. Eine Zelle ist technisch gesehen ein Verbund. Und das ist ein Lebenssystem. Und das ist im Grunde genommen eine kleine Welt, wo alles sozusagen in Homöostase, im Gleichgewicht sein muss.
Also darum geht's, das ist Gesundheit.
Richtig.
Gleichgewicht. Krankheit ist irgendetwas, das ist im Ungleichgewicht.
Du hast, wenn du Energie hast, dann hast du ja Gleichgewicht. Wenn du keine Energie hast, dann fällt es wieder runter. Das heißt also, Energie brauchst du, um dieses Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Du brauchst jede Art von Energie. Du brauchst nicht nur Essen und Trinken, du brauchst auch menschliche Energie. Du brauchst sozialen Kontakt, also diese Social Distance, das macht krank. Mhm. Der Mundschutz, also der Maulkorb, was macht denn der? Der erhöht ja den CO2-Gehalt in der Lunge. Das heißt, ich bin doch viel anfälliger für Corona, im technisch gesehen. Mhm. Und der bringt überhaupt nichts, weil das ist ein Virus, der hat ein paar Nanometer. Der kommt durch der kann ich auch 2 oder 5 Masken machen, der kommt da voll durch. Mhm. Das interessiert den gar nicht. Der ist einfach so.
Aber es hat ja nur eine Wirkung. Ich muss im Supermarkt ja so aufschlagen, sonst gefährde ich die Menschen. Warum funktioniert das, dass Menschen so, sag ich mal, so immer noch das glauben, was aus den Massenmedien kommt, dabei wird von der Weltgesundheitsorganisation selbst so gesagt, dass es kein wirklicher Schutz ist?
Es gab mal einen Deutschen, der hat gesagt, wenn du eine Lüge oft genug erzählst, glaubt es ja jeder. Mhm. Das war so ein paar Jahre her.
Ist länger her. Mhm. Aber es funktioniert
schon. Hat auch so ein Bart, ja. Hat er recht? Mhm. Du brauchst die Lüge nur oft genug zu erzählen, dann glauben es die Leute.
Da sind wir bei Angst. Du hast dich in deinem Leben und mit diesem Buch auch sehr stark mit Angst auseinandergesetzt. Kannst du mir erklären, auch Angst, wie stehe ich jetzt da? Also wenn ich das jetzt sage, das entspricht nicht dem aktuellen Stand der Schulwissenschaft, der Schulmedizin, die sich häufiger auch geirrt hat, wie die Religion sich geirrt hat. Wie gehst du mit Angst um, abgelehnt zu werden, umstritten zu sein? Dann zeigt man auf dich, während andere sagen, ja, der hat mir geholfen, darf es aber keinem erzählen. Was ist Angst für dich? Kennst du das?
Ja, ich kenne Angst, aber ich habe festgestellt, wie man mit Angst umzugehen hat und wie man Angst sozusagen besiegen kann. Schon seit langer Zeit. Und zwar ist es folgendes. In dem Moment, wo du verstehst, dass Angst eigentlich immer nur etwas ist, was du nicht kennst, und diese Angst an sich musst du nicht unterdrücken, sondern verstehen. Durch das Verstehen der Angst überwindest du sie. Ich weiß zum Beispiel, in Kärnten habe ich öfter Vorträge gegeben mit dem Gerd und der ist leidenschaftlicher, der taucht auch gerne und so weiter. Und das ist also einer von den Typen, sagt, wenn die Leute am Strand sagen Haie, dann geht er ins Wasser. Warum? Weil er sie kennt. Bei uns auch. Wir sind getaucht, meine Frau auch, die geht so ins Blue Hole, richtig die Tiefen, die kann auch viel mehr als ich. Und Angst ist etwas, was du hast vor etwas, was du nicht kennst. So, jetzt hast du zum Beispiel Corona-Angst, sagen wir mal so. Jetzt hast du Chlordioxid und weißt, dass es zu 100% heilt. Wo ist die Angst?
Aber würde angstfrei nicht bedeuten, zu akzeptieren, egal ob du Chlordioxid anwendest, MMS anwendest oder etwas anderes anwendest, dass du am Ende stirbst?
Wir sterben alle. Das ist ja genau der Punkt. Das ist auch der Grund, warum ich es mache. Wir werden alle sterben, wir sind alle nur zur Miete hier und wir werden uns am letzten Tag fragen, wozu das Ganze?
Muss man bis zum letzten Tag warten?
Also ich glaube, wir werden uns alle, wenn wir die Gelegenheit haben, das heißt nicht durch einen Autounfall oder unverhofft, dann haben wir definitiv die Möglichkeit, uns in den letzten Tagen zu fragen, unseres Lebens, habe ich was gemacht? War es sinnvoll oder habe ich einfach nur Zeit verplempert? Mhm. Und das ist einfach so, wenn du etwas machst, womit du sozusagen der Gesamtheit helfen kannst, dann entspricht das der Natur. Denn die Natur will, dass Leben existiert. Das heißt also, du siehst manchmal Tiere, die andere Tiere retten. Warum denn? Du siehst, dass viele andere, dass die Menschen sich gegenüberhelfen. Es ist so oft passiert, wir sind viel durch Afrika oder Südamerika gefahren. Menschen sind grundsätzlich positiv. Die helfen dir grundsätzlich. Sie sind nur dann negativ, wenn sie selbst eine Not haben und der Opportunismus sagt, ich überfall dich lieber, als dir zu helfen.
Mhm. Lass uns über Ursache und Wirkung sprechen. Jedes Medikament kann helfen, Symptome zu lindern, aber wenn man sich nicht in den Ursachen beschäftigt, bringt einem das relativ wenig. Die Pharmaindustrie macht das ganz klassisch, man könnte es aber auch über so ein Produkt sagen. Also man muss sich ja generell die Frage stellen, warum ist man krank geworden? Die Frage stellst du im Buch auch. Warum wird ein Mensch in der Situation krank und der andere eben nicht? Es hat natürlich, kann man sagen, ja, es hat mit der Konstitution zu tun. Lass uns das philosophisch betrachten. Bedeutet Konstitution nicht letztendlich auch wenn man sich gut ernährt, kann man krank werden oder auch Top-Sportler kriegen einen Herzinfarkt oder werden depressiv. Die Haltung zum Leben?
Definitiv. Das ist ja genau das, was ich meine. Also es ist definitiv die Haltung zum Leben, die sozusagen alles macht. Du siehst zum Beispiel einfach, wenn du durch die Welt reist und du, was weiß ich, meine Frau ist viel durch Indien gereist oder Tibet oder was auch immer, und du siehst Leute dann, was weiß ich, die sind einfach nur da. Das ist dann ein buddhistischer Lehrer. Der hat auch keine Publicity gegangen, der ist einfach nur da. Du schaust ihn an und merkst, diese Energie ist echt. Das ist kein Fake.
Der braucht also der hat nichts. Irgendetwas, an das er nicht glaubt nur, sondern das erlebt.
Er ist es. Mhm. Und das ist der große Unterschied. Du kannst etwas glauben heißt nicht wissen, oder du kannst etwas sein. Und das ist der große Unterschied. Wenn du im Einverhältnis mit dem, was du fühlst, das tust, dann bist du im Gleichgewicht. Das heißt also, und wenn du es nicht machst, das heißt, wenn du irgendwelche Leute dauernd betrügst zum Beispiel, dann hast du einen inneren Konflikt und möglicherweise einen Herzinfarkt. Weil das Herz ist die Intuition, also die die Absicht, genau, auf Absicht. Also die Absicht geht vom Herz aus. Das heißt, wenn du das machst vom Herzen aus, dass du sozusagen die Absicht weiterbringst und deine Absicht mit deinen Emotionen und alles im Gleichgewicht ist, dann hast du diese Homöostase, die dich auch gesund hält.
Was ist denn deine Absicht, was ist denn dein Motiv?
Glücklich zu sein, ganz einfach. Das heißt, glücklich sein ist das, wenn man andere glücklich macht. Das ist eins der höchsten Bezahlungen, die du haben kannst. Das Lächeln von jemand anders. Wir haben die Mirror-Neuronen zum Beispiel. Wir schenken oft gerne was. Im Grunde geben wir was ab. Wir sind aber glücklich, wenn wir was schenken. Warum? Mhm. Genauso ist es, wenn du etwas Positives tust. Das heißt, wenn du etwas machen kannst, du hast natürlich dieses, dass du anderen Menschen helfen kannst und diese Welt in etwas Besseres verwandeln kannst, auch wenn es nur im kleinen Stil ist, hast du schon viel gemacht.
Aber dass du das tust, es gibt viele Menschen, die kenne ich, die Ärzte geworden sind, weil sie angewiesen sind, gewissermaßen auch etwas kompensieren wollen, nämlich diesen Dank von dem Patienten. Das hat schon was, als jemand mit einem weißen Kittel jemand gegenüber ist und dann der hält dir dann die Hand und du hast ihm wirklich geholfen, das macht auch was mit dir.
Ja, das die habe ich ja gar nicht.
Ist auch für einen Arzt, ich verstehe das Motiv, aber die Frage ist ja, warum ein Arzt geworden ist. Also welcher Mangel lag bei dir vor, dass du heute stärker helfen willst?
Und eigentlich kein Mangel. Einfach nur eine Konsequenz aus dem, ich habe eine Erfahrung weitergebracht. Ich hatte meine eigene Erfahrung. Habe gesagt, hey, das hat bei mir funktioniert. Willst du es wissen? Mhm. Und wenn die Leute sagen, ich möchte es wissen, gerne. Wenn einer sagt, das ist Quacksalber, das ist dein Problem, das sind deine Schmerzen, nicht meine. Mhm.
Du musst das ja auch nicht nehmen. Mhm. Du musst es auch nicht glauben, aber du kannst es auch mal nicht probieren.
Ja, das ist jedem seine eigene Sache. Es geht also darum, dass die Leute zu mir kommen und sagen, kannst du mir helfen? Gerne. Weil du einfach ein positiver Mensch bist. Du hilfst jemand. Das heißt, hilfst jemand gerne. Und wenn jemand anders zu dir kommt und sagt, das kann ja gar nicht funktionieren, dann sag ich, das ist deine Meinung. Ich habe meine Forschung. Mhm. Hast du was geforscht? Nö. Also?
Gibt es Menschen, die sehr skeptisch an dich herantreten, sich behandeln lassen und denen man geholfen hat, die trotzdem skeptisch bleiben, weil das ihr Weltbild durcheinander wird?
Im Gegenteil. Gibt's nicht. Das ist gerade jetzt bei den Ärzten so. Wir haben jetzt mittlerweile, wie gesagt, diese fast über 1500 Ärzte in Lateinamerika über diese COMOSAF, also die Vereinigung. Und die sind sowas von begeistert. Die haben gesagt, wow, wir haben das beste Werkzeug, was wir jemals hatten. Und die haben sich ja festgehalten an der Helsinki-Akte. Also jeder Arzt darf es ja nehmen, technisch gesehen, wenn nichts anderes da ist.
Kommen wir zu diesem Chlordioxid. Da fällt der Name Jim Humble, der hat es ja nicht erfunden, das ist ja schon etwas älter. Ich glaube, 1814 wurde zum ersten Mal was in der Richtung entdeckt. Wer ist Jim Humble, der im Buch immer wieder erwähnt wird? Wie kam der denn dazu? War ja auch kein Mediziner.
Nein, Jim Humble war ein Goldsucher, und also industrieller Goldsucher, Profi, also Ingenieur für Goldminen.
Wo?
In Südamerika, Afrika, verschieden. Und er hat also in Guyana, also in Französisch-Guyana, hat er geforscht, war also 400 Kilometer vom nächsten Krankenhaus weg. Und dann hatten seine Leute, sein Team bekam Malaria, zwei seiner Leute, und die hatten nichts dabei. Also kein Hydroxychloroquin, was normalerweise dabei ist.
Und was macht man normalerweise, wenn man Malaria bekommt?
Kann
man
da vorbeugen? Hydroxychloroquin.
Okay.
Das ist ein Klassiker. Und er hatte aber aus dem Flugzeug, es gibt immer diese Desinfektions, das nennt sich Stabilized Oxygen, also gibt es heute noch zu kaufen. Also wer heute mit Avianca fliegt, kriegt es heute noch im Flieger. Mhm. Also es ist dieses Wasser, das ist einmal Natriumchlorid.
Mhm. Und das hilft, Wasser zu desinfizieren?
Genau, nichts anderes.
Also von Erregern zu befreien.
Genau, und er hat sozusagen das Glas den Leuten, helf uns, Chef, und so weiter. Und dann hat er ein paar Tropfen da reingegeben, hat das Ding gegeben, nach dem Motto Placebo. Kommt aber nach 4 Stunden ans Feuer nachher und auf einmal sind die da und singen. Kann doch wohl nicht sein. Vorher waren sie mit dem wahnsinnigen Schüttelfrost. Und das ist genau das Gleiche, was da passiert ist. Im Grunde genommen passiert Folgendes. Bei Malaria sind die infizierten Zellen extrem sauer. Das heißt also, da ist der Erreger drin, der frisst sich da so durch, und diese Metaboliten, die Abfälle, machen diese rote Blutkörperchen extrem sauer. Und wenn dann das Chlordioxid durch das Blut geht, wird das, nur das, als erstes oxidiert. Und das ist das Interessante, das ist ein selektives Zeug. Das hat er damals rausgefunden, sozusagen, dass es funktioniert.
Und also Jim Humble, der Goldsucher, hat sich dann damit beschäftigt?
Für 20 Jahre, hat sich also viel mit beschäftigt. Er war im Grunde genommen Ingenieur, jetzt keine Chemiker als sich, aber Gold, Grundsatzchemie Sachen hat er schon gekannt und hat also wirklich geforscht und hat also festgestellt, dass Chlordioxid eigentlich der Wirkstoff ist. Das ist auf seinem Mist gewachsen. Es gab auch schon vorher Leute. Es gab zum Beispiel den Dr. Kühne in Heidelberg, der hat verschiedene Produkte, die kannst du heute noch kaufen, mit auf Chlordioxid-Basis in Deutschland zur Wundreinigung und so weiter. Das ist zugelassen. Und zum ersten Mal wurde es eingesetzt in Spar. Das war 1915, da war es schon therapeutisch eingesetzt, es funktionierte auch, wurde aber nachher wieder vergessen.
Warum ist dieses Medikament, da kann man es Medikament nennen?
Substanz.
Diese Substanz, warum ist diese Substanz immer noch etwas für Insider? Weil ich jetzt auf die Straße gehe, kennen alle Leute Aspirin.
Weil sie dann erst ein Medikament wird, wenn sie die Zulassungsstempel bekommt. Da gibt es verschiedene, das ist ein großer Prozess. Du musst dann vorklinische Studien machen, klinische Studien Typ 1, Typ 2 und dann Typ 3. Also wir machen jetzt gerade Typ 2. Und das heißt also, das ist schon die größere Studie. Bei 3 hast du dann die Komplettzulassung.
Wer finanziert denn sowas?
Das ist im Moment, das wirst du nicht glauben, das ist selbstfinanziert von den Ärzten. Mhm. Also es ist im Grunde genommen, die Ärzte haben das wirklich durch und durch selbstfinanziert.
Kommt es vor, dass große Konzerne einsteigen, weil sie wirklich interessiert sind? Also dass Nestlé Geld gibt?
Das ist jetzt der Fall. Also das ist sozusagen dann, wenn du eine ONG hast.
Was das ist heißt das?
NGO, auf Deutsch ist es eine Hilfsorganisation.
Ja.
Spanisch
ordentlich. Ihren Stempel gibt quasi.
Genau. Das heißt also, es wird ja auch jetzt gemacht in das Rote Kreuz in einem Land, das ich jetzt nicht unbedingt nennen will, damit es nicht noch mehr Schwierigkeiten bekommt. Die haben den Test auch machen wollen, es wurde aber dann wieder von oben gestoppt.
Da sind wir beim Roten Kreuz. Im Buch geht es auch darum, dass das Rote Kreuz, wenn eine solche Studie gelaufen ist und sehr erfolgreich gelaufen ist, oft von den eigenen Studien zurücktritt und die, die sie in Auftrag gegeben haben, du sagst von oben zurückgepfiffen, sagen, ich möchte nicht, dass sie das, was sie neulich in die Kamera gesprochen haben, weiter bei YouTube sehen. Kannst du den Fall dabei beschreiben? Warum hat das Rote Kreuz oft Probleme mit der eigenen Forschung? Besitzt das Rote Kreuz vielleicht auch mit der Pharmaindustrie im selben Boot?
Das ist es ja genau. Das ist ja nicht, das ist quasi ein Ausleger der Pharmaindustrie. Du musst es so verstehen, dass auf der einen Seite die kleinen Leute des Roten Kreuzes, die an der Straße helfen, das sind 110% oder 120% tolle Leute. Aber wie in jeder Pyramide, oben ist es eine ganz andere. Es ist, was weiß ich, wie in der Kirche. Du hast einen Pfarrer, der macht dir in der ganzen Gemeinde, das ist wirklich der tollste Pfarrer, den du haben kannst. Mhm. Aber das heißt nicht unbedingt, dass im Vatikan da oben alles so läuft, wie es sollte. Weil da ist es genau das Gleiche. Du hast in Genf da Interessen, politische Interessen, die da laufen und Gelder, die fließen. So dass zum Beispiel, wir wissen, dass Bill Gates 12 Millionen da jedes Jahr reinschiebt. Warum? Warum schickt Bill Gates 12 Millionen mal jedes Jahr so zum Roten Kreuz oder mehr?
Na, vielleicht sagt er, ich berufe mich da auf Herrn Kalker, ich mache das einfach, weil ich gern helfe.
Ja, wir haben ihm ja die Sachen geschickt 2012. Er hat es abgelehnt.
Warum?
Wir wissen es nicht. Kam nie eine Antwort.
Kommt das von ihm eigentlich direkt oder wo schickt man das dann hin?
Zur Gates Foundation wurde es geschickt. Also die Unterlagen wurden zur Gates Foundation geschickt, kam nie eine Antwort.
Glaubst du, dass wir in Zeiten leben, wo Menschen anfangen, sich jetzt auch mit Corona und Homeoffice immer mehr über die Anweisungen hinwegzusetzen, nachdenklich werden, sagen, in diese neue Normalität will ich gar nicht mehr zurück. Ich möchte mich nicht mehr reglementieren lassen.
Definitiv ja. Ich glaube, immer mehr Menschen wachen auf und stellen fest, dass eigentlich um sie drumherum alles nur Betrug ist. Und sie stellen immer mehr fest, sie wachen aus dieser Matrix auf. Aus diesem Matrix nach dem Motto Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist schön, es gibt Linke, es gibt Rechte und sonst gibt es nichts. Nein, das ist nicht so. Das ist nicht so. Das sind immer irgendwelche Interessen, immer Opportunismus, der da sozusagen ist. Oder Zugzwang von einem, weil manchmal kannst du auch nicht anders. Du bist dann Chef von irgendeiner großen Firma, musst aber was veranlassen, was du gar nicht veranlassen willst.
Das kann also auch machst du mit, um bei der Gruppe dabei zu bleiben?
Ja, du hast keine Chance, weil du sonst deinen Job verlierst. Das ist zum Beispiel so bei vielen Journalisten gewesen. Viele Journalisten waren anfangs gegen mich und jetzt fängt an, in das absolut umzukippen. Wir haben also Univision, die wirklich großen Leute in Südamerika drehen jetzt um und sagen, warum wird das nicht angewendet? Mhm. Und die finden jetzt raus, wie die Gelder geflossen sind. Und wer hier sich für, weil es wurde rausgefunden, dass ein Gesundheitsminister Chlordioxid nimmt, um nicht Corona zu bekommen. Und das wurde also eingekauft mit Daten, mit allem drum und dran, nicht einer, viele. Aber sie möchten es nicht ans Volk weitergeben. Und da haben die Druck bekommen von den Militärs, von den Polizei, von den Ärzten und so weiter. Da läuft jetzt richtig ein Kleinkrieg ab. Mhm. Also was da los ist. Und die haben aber möglicherweise, diese Politiker, haben möglicherweise auch nicht nur Interessen, sondern auch irgendwo jemand, der auf sie zielt. Das ist halt nach dem Motto, du machst das oder du bist weg.
Ich habe in einer Ausgabe von Me, Myself Media gesagt, dass ja, so ist, dass wir es von einem Wandel, von einer analoge in eine digitale Welt zu tun haben, dass Macht transferiert wird. Alte Macht wird, geht in neue Macht und neue Macht greift nach alter Macht und dass ganze Branchen global monopolisiert werden, zum Beispiel die Gesundheit wird monopolisiert. Würdest du dem zustimmen?
Es ist schon immer so gewesen. Also die Monopolisierung der Gesundheit war immer schon so. Das fing schon an, also ich habe im ersten Buch beschrieben mit Rockefeller und so weiter und so fort. Das ist eigentlich immer schon so gewesen, dass die sozusagen immer mehr versucht haben, Gesundheit als Chemie darzustellen, Ende, so, um dieses Monopol zu bekommen. Gesundheit ist viel mehr als nur Chemie. Und wenn wir jetzt das Schubladendenken haben und zum Beispiel die psychologischen Einflüsse nicht einbedenken, dann kommen wir nie auf die wirkliche Ursache. Wie zum Beispiel bei Krebs. Wenn du Krebs hast, hast du in fast allen Fällen auch ein psychologisches Trauma vorher. Du kannst zwar dein Chlordioxid nehmen, dann wird es dir noch wieder besser und vielleicht wird es auch geheilt. Aber wenn du das Trauma nicht änderst, dann kommt es wieder. Mhm. Weil du musst zur Ursache. Das ist, was Einstein sagte. Wenn du immer dasselbe tust, wird nie was anderes bei rauskommen.
Es gibt einen Klassiker von Torvald Detlefsen, den ich vor vielen Jahren gelesen habe, Krankheit als Chance oder Krankheit als Weg. Das heißt, wenn man eine Krankheit bekommt, okay, außer man arbeitet in einem Atomkraftwerk und da ist gerade was passiert. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Aber dass man sich die Frage stellt, warum bekomme ich speziell diese Krankheit? Das heißt, würdest du sagen, dass jeder Mensch für seine Krankheit also zum hohen Teil etwas kann? Das ist die auf ihn zugeschnittene Krankheit, die ihm vielleicht irgendetwas sagen soll.
Definitiv ja.
Also wenn man Krebs bekommt und jemand anders hat einen Herzinfarkt, dann hat der Krebs bekommen hat und der den Herzinfarkt, genau die Krankheit, die er braucht, um zu sich zu kommen oder über gewisse Dinge nachzudenken, weil beides endet ja dann letztendlich tödlich, wenn er nicht drüber nachdenkt.
Leben muss Sinn machen. Muss Sinn machen. Und wo ist der Sinn? Im Lernen. Und diese Krankheit ist dieser Lernprozess. Bei mir war die Krankheit der Lernprozess. Und ich hatte vorher sozusagen aufgrund wirtschaftlicher Sachen die Hände gebunden. Sehr stark. Deswegen, also, das alles ist übertragbar.
Also, Rheuma in dem Stadium, wo du das hast, ist ja eine offizielle Stoffwechselerkrankung.
Ja, aber es muss eine Ursache geben, eine erste. Und das heißt, also, es ist auch eine Übersäuerung in dem Fall und so weiter und so fort. Wir wissen noch nicht die genauen Ursachen. Auf jeden Fall, wir wissen, es wirkt.
Das heißt aber, du sagst, du hast ein falsches Leben geführt, versucht, ein richtiges Leben im Falschen zu führen und das. Dein Leben hat versucht, dir auf die Art und Weise zu sagen, so läuft das nicht.
Definitiv. Du kannst also verschiedene Sachen sagen. Wir wissen zum Beispiel von Hamer, der hat also sehr, sehr ausgemacht, dass sozusagen das, was ich denke, sozusagen sehr viel mit dem zu tun hat, wo ich auch drüber krank werde. Also mein Gedankengang ist also ganz wichtig, dass du das so definieren kannst. Du hast, wenn du sagst, ich ärgere mich andauernd, dann wirst du irgendwann Probleme in der Leber haben. Das kennt man auch früher. Ja, läuft die Leber über. Das ist ein alter Ausdruck. Und jedes Organ ist sozusagen, wird durch verschiedene Frequenzen, das sind eigentlich Frequenzen, die du hast, die dann mehr oder weniger beeinflusst. Was machst du denn? Du machst eine Blockade. Und wenn du eine Blockade machst, bekommt das Organ weniger Sauerstoff. Kriegt es weniger Sauerstoff, hat es weniger Abwehrstoffe, hat es weniger Energie. Hat es weniger Energie, ist es anfälliger für Krankheiten.
Würdest du dann sagen, dass dein Ansatz, auch wenn wir jetzt über ein Wirkstoff sprechen, eher ein spiritueller ist?
Wir in der heutigen Welt trennen Spiritualität, ich sage jetzt nicht Religion, Spiritualität und Wissenschaft. Das wurde früher nie gemacht und die Chinesen haben das auch nicht so. Und in den ganzen tribalen Ursprüngen hast du das auch nicht so. Du kannst den Menschen nicht einfach trennen. Wir haben einfach diese newtonianische Medizin, wo gesagt wird, hier haben wir einen Erreger und da haben wir einen Auslöser, aber das ist nicht so. Weil wir haben alle im Moment irgendwelche Keime in uns und werden nicht krank. Du kannst zwar sagen, weil dieser Erreger dich krank macht, aber du kannst nicht sagen, warum er dich nicht krank macht. Das heißt, es muss noch was anderes geben und das ist dieses innere Gleichgewicht, diese Homöostase, die sowohl im Kopf, im Herz, im Bauch, ganz wichtig, gleichmäßig stattfinden muss. Denn wenn wir Sachen haben, die uns frustrieren, das ist dann so eine Bauchfrustration. Oder wir sind verliebt, das ist auch ein Bauch, das sind Schmetterlinge im Bauch. Oder wir sind eifersüchtig, das geht zusammen. Wir haben extrem viel Situationen heutzutage aufgrund der Programmierung, die wir seit kleinem kriegen, dass wir so programmiert werden, dass die Frustration sehr schnell einsetzt.
Das heißt, wir leben gegen die menschliche Natur.
Richtig. Wir gehen nicht nur gegen sie, wir vergewaltigen sie eigentlich.
Also leben wir heutzutage im Westen, wenn ich mit Buddhisten spreche, gucken die ja, was wir so treiben da draußen. Wir leben sehr stark im Außen. Wir versuchen auch über unsere Art, wie wir Medizin machen, das von außen zu machen. Wir sind ein chirurgischer Ansatz, der ja auch gut ist.
Ja, eigentlich nur im Außen. Ne? Das heißt also, der chirurgische Ansatz, was ist ein chirurgischer Ansatz? Du kannst etwas wegschneiden, was da nicht hingehört. Aber wenn du ein Organ sagst, okay, wir haben zwei Nieren, nehmen wir eine raus, das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache. Das heißt also, es ist so, als wenn du zum Automechaniker gehst mit deinem Wagen, da klappert was, du machst die Haube auf, ach ja, brauchen sie nicht raus. Das kann nicht der richtige Ansatz sein. Mhm. Das heißt also, der richtige Ansatz muss folgender sein, dass wir von vornherein vermeiden, krank zu werden. Und das ist dieses Aufwachen aus der Matrix. Und die Leute wachen immer mehr auf. Ich sehe das jetzt an dem Buch, ich sehe das an Leuten, ich sehe es, ich sage mir noch wahnsinnig dankbar, es gibt tausende von Leuten, die mir wirklich toll schreiben, ich möchte mal Danke sagen an alle, auch nicht nur Ärzte, Therapeuten, auch Privatleute und sagen, wow, ich habe wirklich so viele tolle Sachen bekommen und ich freue mich da auch drüber.
Lass uns über die Chance sprechen, die Corona bietet. Corona, kann man sagen, hat der gesamte Planet mitbekommen. Das war jetzt nichts Lokales mehr. Mhm. Und es hat... Wir sind alle mehr oder weniger in einer Form von Schockstarre, je nachdem, wie anfällig man dafür ist. Für mich war sehr erstaunlich, ist ein Gehorsamsexperiment, wie stark Menschen das tun, was von oben kommt, als Informationen von oben in irgendeiner Weise harmlos sein. Ich meine, alle großen Kriege wurden von oben eingeläutet. Der Terror kam von oben, schlimme Politik kommt von oben. Also wenn etwas von oben kommt, würde ich hellhörig werden. Glaubst du, dass der Globus, auch mit den unterschiedlichen Kulturen, hier die Chance hat, zu einem gemeinsamen Bewusstsein zu kommen und zu sagen, hör zu, vielleicht sind wir zu hörig, was oben angeht. Vielleicht müssen wir mehr auf die Basis gucken. Vielleicht müssen wir mehr gucken, was wir vor Ort lokal machen. Wir können so nicht weitermachen. Glaubst du, dass da was stattfindet? Oder kommen wir relativ schnell wieder zur Normalität? Da kriegt man ein bisschen sein Geld, dann gibt es eine Abwrackprämie, sage ich mal, und dann kehren wir zurück in den Trott und dann geht das wieder so weiter?
Das hängt von dem Einzelnen ab. Auf jeden Fall ist Folgendes, die Menschen wachen auf und stellen fest, dass jeder König oder seine Vorfahren Kriminelle waren, die gemordet haben und sich an die Macht gebracht haben. Es gibt nichts anderes. Jeder König ist ein Krimineller. Jeder. Und das heißt also, die sind deswegen da, weil sie andere Leute irgendwann mal vorher als Vorfahren oder als Vorsitzende getötet haben. Und das ist unsere Grundlage unseres gesellschaftlichen Systems. Und dieses Aufwachen stellt also fest, dass diese Obrigkeitshörigkeit, das heißt also, ich höre diesen Kriminellen zu, die immer noch an der Macht sind, die ihre Gesetze so gemacht haben, damit sie an der Macht bleiben und haben irgendwelche Marionetten nach vorne gemacht, die sich Partei nennen, aber sind im Hintergrund und kontrollieren sozusagen immer noch die Zügel. Diese Leute möchten natürlich dann so die Welt so für sich behalten. Und die Menschen wachen auf und stellen fest, ey, Moment mal, ich soll hier als Schaf zum Schlachthof gebracht werden. Und in dem Moment, die Leute, die dann aufwachen, werden halt dann natürlich sich versuchen zu wehren. Es ist 11:55.
Andreas, wir haben es mit einem System zu tun, was heute noch schwieriger zu dekodieren ist, als das früher der Fall war. Wenn du von Königen sprichst, da kannte man den wenigstens. Der kam dann stellvertretend auf die Guillotine, auch wenn der Mann hinter dem König, der Finanzierer hinter dem König gar nicht bekannt war. Aber... auf der anderen Seite, bei den gesichtslosen Bürokratien ist es eben auch so, dass sie natürlich die Chance bieten, dass wir Verantwortung abgeben können. Das heißt, das System ist so gestrickt, dass wenn jetzt Angela Merkel abtritt, kommt ein neuer Angela Merkel. Und ich glaube nicht, dass das dann viel, viel besser wird, solange ich keine Verantwortung übernehme. Würdest du hier einen Zusammenhang herstellen können und siehst du dir, dass man sagt, Krankheit bedeutet auch Verantwortung übernehmen?
Definitiv. Denn die Verantwortung ist ja eigentlich das Problem, was wir heute haben. Keiner will Verantwortung übernehmen. Keiner. Die Leute sagen, oh nee, die Ärzte sagen, oh, ich könnte ja. Wir haben Ärzte, die haben gesagt, die wissen, dass es funktioniert. Die haben gesehen, dass es funktioniert, aber sie haben Angst, es anzuwenden, auch wenn sie wissen, dass es nicht schädlich ist, weil es könnte ihnen ihre Lizenz entzogen werden. Auf der einen Seite verständlich, auf der anderen Seite absurd.
Aber ist das nicht auch, was Partei anbietet? Partei bietet, wir übernehmen die Verantwortung, dann kannst du so weitermachen. Aber in Wirklichkeit ist das eben auch, du bleibst weiter in diesem Gartenzaun, in diesem Gatter und findest dich damit ab, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie dich rausgreifen, relativ gering ist. Die Frage, die ich dir stellen möchte, warum nehmen Menschen dieses Angebot an?
Die Menschen möchten von Natur aus faul in der Komfortzone sitzen.
Ist das wirklich so?
Definitiv.
Also werden sie so erzogen?
Das ist so, weil du siehst es auch schon bei Kindern. Also wenn Kinder sozusagen ihre Komfortzone haben, ey, ich habe hier deine Tablet, lass mich in Ruhe, nach dem Motto, das ist meine Komfortzone. Wenn die mal was machen müssen, um an die Tablet zu machen, dann haben die sozusagen diesen Anreiz. Das heißt also, du hast in jeder Form, im Grunde genommen, wenn du die Menschen darauf programmierst, dass sie sozusagen das dürfen, das nicht dürfen, ist es eine Situation. Aber wenn du die überhaupt nicht programmierst, programmieren sie sich selbst. Mhm. Und diese Komfortzone ist ja sozusagen dieses Low Level. Ich strenge mich für nichts mehr an.
Aber da möchte ich eingreifen. Ich meine, du hast selbst Kinder, ich auch Kinder. Ich habe Kinder anders erlebt. Kinder nehmen erst dann das Tablet in die Hand und betäuben sich selbst, flüchten sich in diese Welt, weil sie wohlstandsverwahrlost sind. Man hat keine Zeit für sie. Und dann nehmen sie etwas, wo sie sagen, okay, das ist dann eine Art von Selbstbetäubung, die natürlich auch neuronal wirkt. So funktionieren ja diese Endgeräte, so ähnlich wie Rauchen und Kokain im selben Zentrum. Wenn man sich für Kinder Zeit nimmt, also wenn die Gesellschaft den Eltern Zeit gibt, um sich für Kinder Zeit zu nehmen, dass sie nicht gleich schon nach 3 Monaten in die Kita können, damit die Eltern die Produktion, dann glaube ich, sind Kinder anders.
Definitiv.
Also wenn wir Kinder erst ab dem Level beurteilen, wo sie eben sagen, ich lese und mache Smartphone, dann geben wir ihnen eine Schuld, die eigentlich bei uns liegt, weil der Smartphone ist der einzige treue Freund, der Zeit für die Kinder hat, weil die Eltern haben sie eben nicht. Und dann ist das praktisch der Fernseher und die Kinder sind ruhig gestellt und die Eltern können vom harten Job endlich zu Hause die Füße hochlegen und Netflix gucken. Also wo müssen wir anfangen? Das ist ja der Beginn der Krankheit, dass wir das akzeptieren. Dass wir unsere Kinder als Mütter glauben, oder man ist eingeregt, dass Kinder vom Staat liebevoller behandelt und besser behandelt werden, erzogen werden können, als es die Mutter tun kann. Das ist ja eine Leistung der Gesellschaft, das einer Mutter einzureden. Dass sie ihr Kind so früh wie möglich abgibt, damit es dem Kind besser geht als bei ihr. Ist das nicht schon der Anfang der Krankheit?
Das nennt sich Social Distancing.
Da beginnt sie eigentlich.
Ja. Also teile und gewinne. Wenn du es schaffst, die Kinder von den Eltern zu trennen, dann gewinnst du schon. Weil du hast Einfluss über sie, du kannst sie programmieren. Da müssen die Kinder 8 Stunden in der Schulbank sitzen und müssen lernen. Zu meiner Zeit wurde noch geschlagen, ich erinnere mich dran. Mhm. Ich wurde noch in der Schule geschlagen.
Mhm. Wie kommen wir aus dieser unnatürlichen Haltung des Menschen über den Menschen raus? Weil ich glaube, das ist die Chance, die wir bei Corona haben, die auch mit diesem Buch zu tun hat. Wie kommen wir zurück zur Natur, zu unserer Natur?
Ich habe festgestellt, dass Menschen, die also Chlordioxid über längere Zeit genommen haben, einfach auch eine andere Spiritualität bekommen. Sie sind aufgewacht, also sie stellen Sachen fest, sie verurteilen nicht mehr so einfach. Sie merken, dass alles irgendwo zusammenhängt und merken und versuchen, Lösungen zu finden, ohne dabei andere negativ aufzusetzen. Am Anfang ist es folgende, wir haben verschiedene Stadien. Wenn du aus der Matrix aufwachst, ist Stadium 1, ist Aufwachen. Sagst du, puh, was ist denn, was geht denn hier ab?
Was war da dein Impuls?
Also, das bei mir jetzt nicht so, sage ich mal, hier generell sagen, wow, ich habe jetzt hier die Corona, das kann doch alles gar nicht sein. Ne? Und der zweite ist dann, wenn die Leute merken, dass alles sozusagen über Geld oder hintenrum ist, dann fangen sie an, sie sauer zu werden. Das heißt, sie werden wütend.
Auch eine Form der Übersäuerung.
Die zweite, das ist als Phase 2. In der Phase 3 fängst du dann an zu kämpfen. Du kämpfst gegen jeden und gegen und gegen und gegen und stellst nicht fest, dass solange du gegen etwas kämpfst, du dir selbst Energie klaust. Und dann kommt die Phase 4, dann fängst du an zu verstehen. Dann kämpfst du nicht mehr gegen etwas, sondern für etwas. Das heißt nicht mehr gegen den Krieg, sondern für den Frieden. Mhm. Und das ist die Phase dann, wo du wieder im eigenen Gleichgewicht bist. Und das ist sozusagen dieses Aufwachen, was viele Menschen haben. Das ist ganz toll, und zwar in jeder Art und Weise. Gestern war ich noch auf einer Konferenz. Das war also Damen mit irgendwo, die waren also weit über die 70, mit einem Q-T-Shirt und einem Rabbit drauf. Also da muss ich also schon mal sagen, doch, Menschen wachen auf. Und zwar in jeder Altersordnung, wo du sagst, in diesem Alter, ja. Die wusste genau Bescheid, was so im Hintergrund abgeht, hier und da und dort. Und im Grunde genommen, die Menschen möchten eine bessere Welt haben. Aber wir haben heute aufgrund der Kommunikation, die so groß sein kann, zum ersten Mal die Möglichkeit, alle miteinander zu kommunizieren. Was heute passiert oder was heute ich da sozusagen habe anschieben können, indem ich den Leuten in Südamerika sage, wie das funktioniert. Das wäre früher gar nicht möglich gewesen. Wir hatten früher nur ein paar Medien, die sozusagen alles kontrollierten. Und jetzt haben wir Social Media, die versucht werden zu kontrollieren. Das heißt, meine Videos werden sofort gelöscht, egal was auch immer. und Bücher werden dann zensiert und so weiter. Aber es ist im Grunde genommen ein Netz, wo alles noch durchschlüpft. Das war also sehr interessant, weil wenn jedes Mal ein Video von mir gelöscht wurde, dann kamen 4 neue von anderen Leuten drauf.
Warum hat diese Gesellschaft...
Die Menschen kämpfen. Die kämpfen wirklich. Und das ist eine ganz tolle Sache. Ich bin da dankbar für.
Andreas, warum haben Menschen Probleme damit, andere Menschen zu akzeptieren, die einfach anders sind? Die verrückte Sachen sagen, die verrückte Forschung betreiben, die wissenschaftlich nicht 100% gedeckt ist, weil da gibt es nicht den Stempel von der FDA oder vom Roten Kreuz. Warum haben die mit den Problemen, wollen die mundtot machen? Wo ist das Problem? Warum kann man das nicht einfach in einer demokratischen Gesellschaft akzeptieren, dass es halt auch ein paar Spinner gibt? Mhm. Wo ist das Problem? Es sind doch nur ganz wenige freie Radikale.
Ja, sagen wir, wenn wir sagen, es ist ein Spinner, in dem Moment haben wir schon einen Stempel drauf gemacht. Du kannst jemand als Konspiranoiker bezeichnen, oder du kannst aber jemals auch als Aufklärer bezeichnen.
Wie siehst du dich denn?
Aufklärer. Mhm. Das heißt, ich versuche die Menschen mit Fakten, Daten aufzuklären, die diese hören wollen. Diese nicht hören wollen und sagen, das ist Chlorbleiche, kann ich nur sagen, tut mir leid, das ist dein Problem.
Das heißt, du gehst nicht hausieren?
Wozu? Das wäre negative Energie. Mhm. Und die brauche ich nicht. Mhm. Das heißt also, wie zum Beispiel Nachrichten gibt es nicht bei mir, ausgeschaltet seit zig Jahren. Ich brauche keine negative Energie, ich will sie auch nicht mehr. Das heißt also, in dem Moment, wo ich sage, ich versuche Menschen zu helfen, ich habe einen Austausch, einen Energieaustausch, die Menschen brauchen Hilfe, bekommen Hilfe, ich bekomme positive Energie zurück und kann weitermachen.
Mhm. Wie bist du so geworden, wie du heute bist?
Wenn man viel Mist durchgegangen hat, dann lernt man.
Aber wie war denn deine Jugend?
Hart. War hart. Also sagen wir so, du musst sozusagen, ich wurde mal gefragt, warum hast du Charisma? Dann habe ich gesagt, weil du viel Scheiße gefressen hast.
Möchtest du da ins Detail gehen?
Brauche ich nicht. Das ist meine Story und es muss alles so gewesen sein.
Mhm. Aber wie war deine Negative. Jugend? Wie war dein Elternhaus?
Ja, es gibt verschiedene Sachen. Ich möchte nicht das persönlich. Es ist sozusagen hart in der Hinsicht und es muss es auch sein, um zu dem zu werden, der ich heute bin. Das geht um das Verstehen. In dem Moment, wo wir anfangen, Sachen zu verurteilen, sei es jetzt die Eltern, die Brüder, wie auch immer. Meine Eltern haben es auch schwer gehabt. Die mussten, was weiß ich, durch den Zweiten Weltkrieg, da durchs Eis und durch Bomben und was auch immer. Es ist einfach, Leute zu verurteilen. Man sollte es unterlassen. Weil verurteilen heißt, ich setze mich über jemand anders. Man kann nur sich selbst beurteilen und versuchen, selbstmäßig mit reinzukommen. Und das, was dir sozusagen in jungen Zeiten passiert, ist deine Programmierung. Und die kannst du erst nachher dann wieder umprogrammieren, wenn du sie verstehst. Das ist diese Angstbehandlung. Du kannst Angst behandeln, indem du sie verstehst. Wo kommt sie her? Wieso habe ich auf einmal Angst? Was die anderen über mich meinen? Ja, das war für mich ein Lernprozess. Du hast dann sozusagen bei YouTube, 5000 Finger nach oben gehabt, dann waren 5 nach unten oder 50. Also wieso sind die denn nach unten? Ich habe doch gar nichts Schlechtes gemacht. Ich habe Menschen geholfen. Bis du es verstehst. Und dann verstehst du sozusagen, dass diese Leute ihre eigene Meinung haben, wie du sagst, und diese eigene Meinung respektieren muss. Wer dafür ist, okay, kann zuhören. Wenn nicht, sein Bier.
Wie wichtig ist dir bei dem, was du beruflich machst, Anerkennung?
Anerkennung, habe ich festgestellt, ist gefährlich. Anerkennung ist gefährlich, weil sie kann in Ego übergehen. Das ist, ich habe früher gesagt, auch mit Ton gearbeitet, in den 80er Jahren im Tonstudio und so weiter und mit berühmten Leuten. Und da hat man sozusagen auch gesehen, da habe ich gesehen, wie diese berühmten Leute an meiner Seite sozusagen sehr leicht, einige waren ganz toll drauf und andere sind ins Ego verfallen. Und das Ego ist wieder ein Angstproblem. Das heißt, wenn du das verstehst, dann fällst du nicht da rein.
Mhm. Wenn du dir deine Eltern anguckst, also deinen Vater und deine Mutter, von wem glaubst du, hast du mehr Anerkennung bekommen und ist dir eine der beiden vielleicht noch Anerkennung schuldig?
Nein, ich habe das Thema abgeschlossen schon lange, aufgrund dessen, weil sie alle beide versucht haben, das Beste zu machen auf ihre Art und Weise, weil sie hatten ihre Probleme und ihre eigene Ansichtsweise, die für mich als Kind nicht die richtige war, aus meiner damaligen Sicht. Heute stelle ich fest, dass alles wesentlich relativer ist. Wenn du, genau wie eine Meinung sich ändert, ändern sich Zustände und du verstehst einfach Sachen besser. Das ist oft so, wenn du heute, was das hört, du hast eine 14-, 15-jährige Tochter oder Sohn und die sind dagegen und 10 Jahre später sind sie genau auf derselben Seite. Es ist ein Lernprozess und den müssen wir verstehen. Wir müssen alles verstehen im Leben. Dafür sind wir hier.
Wenn du sagst, dass du mit deinen Eltern abgeschlossen hast, dann glaube ich das nicht.
Wieso?
Ich spüre, dass das nicht stimmt.
Das ist deine Meinung, nicht meine.
Richtig.
Ja, das ist eine Meinung.
Aber was würdest du denn deinen Eltern noch sagen und sagen zu, das wäre mir wichtig, wenn ihr das bei mir auch seht?
Mein Vater ist seit 30 Jahren tot. Mhm.
Gäbe es etwas, was du eben noch sagen wolltest?
Nö.
Wie wird dir das, was du jetzt machst, beurteilen?
Ist mir egal, spielt keine Rolle. Ich mache das, was ich machen muss. Ich bin zu mir selbst gekommen. Ich brauche keine alten Sachen mehr.
Mhm. Wie ist es bei deiner Mutter? Lebt die noch?
Nein, alle sind tot, schon lange.
Seid ihr in Frieden auseinandergegangen?
Sie ist damals gestorben, also ein Herzinfarkt.
Aber du warst nicht in der Nähe, sondern du hast davon...
Also sie ist in Deutschland gestorben, ich war in Spanien.
Mhm. War dieses nach Spanien zu gehen in sehr jungen Jahren auch eine Flucht, von zu Hause wegzukommen?
Nein, die haben ja auch mit.
Mhm. Also ein eigenes Leben zu leben?
Nein, es ist, du gehst verschiedene Stadien in deinem Leben durch. Am Anfang sozusagen hast du, wenn du Druck hast, versuchst du natürlich rauszugehen. Und dieser Druck ist sozusagen, oder diese schwere Kindheit macht, dass du sozusagen entweder untergehst oder stark wirst. In dem Moment habe ich dann sozusagen angefangen, stark zu werden und habe dann angefangen, gelernt zu kämpfen. Und habe dann sozusagen, du kämpfst dich durch, kämpfst dich hoch und so weiter und wirst dann auch, gehst durch jedes verschiedene Stadium durch in diesem Kämpferleben, bis dann irgendwann feststellst, du brauchst es eigentlich gar nicht.
Also du hast schon gegen angekämpft und jetzt kämpfst du nicht mehr gegen an?
Weil du mit dir in Einklang bist. Mhm. Wenn du mit dir in Einklang bist, brauchst du es einfach nicht.
Eltern, wie du sie beschreibst, die ja den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben, der sie geprägt hat, diese Eltern sind oft nicht in der Lage, Emotionen zu zeigen. Weil sie mussten sie in sich teilweise begraben, um diesen Irrsinn überhaupt ertragen zu können.
Wir können uns das gar nicht mehr vorstellen.
Mit wiederum Eltern, die extrem traumatisiert waren.
Richtig.
Hast du bei deinen Eltern, bei deinen Kindern schon richtiger gemacht und wo ist es dir nicht gelungen?
Kann ich so nicht sagen, das ist eine private Sache. Also
aber Vater sein ist ja sehr schwierig, wenn man seinen eigenen nicht nachmachen kann.
Es ist einfach so, du versuchst sozusagen, das ist auch anders. Früher war es mehr so eine autoritäre Erziehung und heute hast du mehr eine gesellschaftliche Erziehung. Und dass du sagst, ich versuche den Kindern, wenn sie zuhören wollen, zuhören. Und wenn sie nicht zuhören wollen, dann eben nicht. Das ist dann den Kindern, lasse ich ihnen frei.
Mhm.
Ich bin mittlerweile, also das ist eine Sache, jeder ist für sein eigenes Leben verantwortlich, auch meine Kinder.
Aber für mich ist das, was du beruflich machst und was du tust, wie du wirkst, hat mit dem, woher du kommst, wohin du gehst, eine Menge zu tun. Ich würde nicht sagen, dass das etwas ist, wo man sagt, das kompensiert ist, aber es hat etwas damit zu tun.
Definitiv, streite ich auch nicht ab. Die Sache ist nur die, dass du, wenn du jetzt in jedem Schritt weiterkommst, das heißt zum Beispiel, wenn du die Angst anfängst zu verstehen, dass du dann sozusagen Sachen abhaken kannst. Du kannst viele Sachen abhaken. Du sagst, okay, Eltern waren so und so, alles klar, aber du verurteilst nicht mehr, du verstehst es.
Aber gab es das Stadium,
junger Mann hast du da selbstverständlich verurteilt, wie alle anderen auch, das ist doch klar. Also wer hat nicht gesagt, ach, der Alte ist... Ah. Ja. Aber man hat am Anfang hat man gequengelt und nachher sieht man irgendwo ein, dass sie ihre Gründe hatten, die du vorher nicht gesehen hast. Das heißt, du musst dich in die Mokassins des anderen begeben, 50 Kilometer gehen, damit, um zu wissen, wo die Füße wehtun. Das heißt, wir machen den Fehler oftmals, dass wir nicht in die Schuhe des anderen treten, um diese Probleme zu sehen. Wir haben die Welt einfach viel zu mehr als Ego. Das ich. Wenn du aber davon ausgehst, dass du sagst, was fühlt der andere, dann hast du ein ganz anderes Leben. Wenn du davon ausgehst, das heißt, du bist, das ist Mitfühl, das ist kein Mitleid, Mitfühl mit dem anderen. Das heißt, du empfindest die Energie des anderen, der anderen Person und sagst, okay, ich weiß, wo es dir wehtut, dann hast du auch gar nicht den Zwang oder dann denkst du sehr gut drüber nach, was du sagst, weil du möchtest der Person nicht wehtun, solange sie dir am Herzen liegt.
Jemand wie du kann damit begriffen, wie Karma, Schicksal was anfangen?
Definitiv gibt es Karma und Schicksal. Du hast immer Karma und Schicksal. Es gibt immer Sachen von vorherigen Sachen oder Familiensachen oder Leute, die dir über den Weg laufen und du sagst, was ist denn das? Das ist ganz normal. Das ist aber im Grunde genommen auch ein Lernprozess im Leben. Das Leben ist ein Lernprozess. Das ist sozusagen, wenn ich es ganz einfach versimpeln kann. Leben hat den Sinn, ein Lernprozess zu sein, einmal. Und zum zweiten Mal am Ende dieses Lebens, da ich davon ausgehe, dass wir immer wieder geboren werden, das ist meine persönliche Meinung.
Kreislauf,
genau. Wenn ich sozusagen wiedergeboren werde, der Sinn des Ganzen ist, in jedem Leben etwas Neues zu lernen. Was weiß ich, im vorherigen Leben habe ich, Eifersucht gelernt. Brauche ich jetzt nicht mehr. In diesem Leben lerne ich Neid zum Beispiel zu bearbeiten. Neid gegen dich, für dich, mit dir, was auch immer. Du hast immer ein Thema, sozusagen ein Live-Thema. Ich glaube, ich bin diesem Leben, ich wusste es als kleines Kind, dass ich also hier war, um etwas Wichtiges zu tun. Das wusste ich schon immer.
Mhm.
Aber ich wusste nicht was.
Wenn du sagst, Schicksal, Karma, damit kannst du etwas anfangen, dann würdest du vielleicht den Satz unterschreiben, dass du dir dieses Leben, wie du es lebst, dass du Andreas Ludwig Kalker geworden bist, die bist du ja nicht, sondern es ist die Figur, die dieser Gegenwart jetzt spielst, dass du das bewusst gewählt hast.
Andreas heißt der Mann, Ludwig kommt aus dem Altdeutschen, Ludwig, also der laute Krieger. Kalkert, das ist eine Alchemistenfamilie aus 1414.
Gut, die Namen haben die andere gegeben. Oder du hast dich selbst in diese Familie eingebucht, sage ich mal.
Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Ab und zu, vielleicht haben wir den Einfluss, zum Beispiel, wenn wir in dem Bauch unserer Mutter sind, die so zu beeinflussen und sagen, welchen Namen nehmen wir denn?
Den da. Aber was ich bei dir raushöre, ist, dass du unter vielen Dingen in deinem Elternhaus gelitten hast. Verständlich, es haben viele Menschen. Aber warum hast du genau diese Familie gewählt? Um dann dieses Defizit zu erfahren, das du vielleicht gebraucht hast, um dann das zu machen, was du heute machst. Genau. Warum hast du das gewählt?
Genauso wie du sagst. Du brauchst eine Herausforderung, die du meistern musst, um irgendwo dahin zu kommen, wo du hinkommst. Das ist wie im Buddhistischen, wo die Mönche zum Beispiel, die Shaolin-Mönche sagen, geht raus und habt Probleme, ihr müsst sie meistern. Mhm.
Was sind denn die Probleme deiner Kinder, dass sie diesen Vater gebucht haben?
Das musst du sie fragen.
Lernst du von deinen Kindern mehr oder deine Kinder mehr von dir?
Ich glaube, alle gehen ihren eigenen Weg. Meine Tochter hat mit mir gearbeitet, eine der Töchter, die mittlere Tochter. Andere sind auch, machen ihren eigenen Weg, verheiratet und so weiter. Aber ich freue mich für ihren eigenen Weg. Ich möchte um Gottes Willen niemand was vorschreiben, was er zu machen hat. Ich bin also definitiv nicht autoritär.
Warst du immer so großzügig?
In jungen Jahren nicht. Ich hatte eine Zeit, wo ich also sozusagen nach einer Finanzmarkt gearbeitet habe, das war in den 90ern, da war ich ein ziemliches Arsch. Und musste das aber auch sein, habe dann am 11. September so richtig einen auf die Nase bekommen, um zu lernen. Und das war auch gut so, sonst wäre ich nicht das, was ich heute wäre.
Mhm. Wie würdest du heute Demut beschreiben?
Gar nicht. Es geht nicht darum sein, wenn du sagst Demut, habe Demut, mach Demut. Das ist ein
Für mich ist das nichts Negatives.
Nein, das ist aber etwas, was andere Leute dir aufzwingen wollen. Sei du selbst. Mhm.
Aber spielt es in deinem Leben eine Rolle?
Ich bin einfach nur ich selbst. Das ist sozusagen mein Sinn des Lebens. Ich versuche so viel so ich selbst zu sein, wie ich kann, in jeder eigenen Ebene. Und mein Grundsatz ist, dass ich sage, erstens möchte ich gern positiv sein, weil positiv ist für mich im Leben eigentlich das, was meinem Leben Sinn macht. Also positive Energie, auch um mich drum herum haben. Zum Zweiten helfe ich gern, das bringt mir mehr positive Energie. Das ist sozusagen ist Egoismus, gebe ich gerne zu. Also du bist, hilfst jemand, das ist ein Egoismus.
Aber ein Egoismus.
Positiver Egoismus, ja. Und dann sagst du zum Dritten, ich möchte lernen, und wenn die Natur dir ihre Geheimnisse zeigt, wenn du da irgendwo im Labor bist und sagst, wow, guckst und sagst, das gibt ja richtig Sauerstoff den Zellen. Ich habe also zum Beispiel in den Videos, die ich gemacht habe, wo ich da beweise, wo du siehst im Mikroskop, wenn du Chlorix rein, wie die roten Blutkörperchen, die quasi total verschrumpelt sind, wumm, sich sofort wieder natürlich werden, sagst du, wow, das ist ja ein Hammer. Ja, das ist der Beweis. Und da können die anderen sagen, was sie wollen. Das ist dir dann wurscht. Mhm. Weil du sagst einfach, die Erde wurde früher mal als flach deklariert, weil es da irgendwelche 500.000 Referenzen gaben von irgendeinem Buch und von Leuten, die es besser wussten. Ja, das ist deren Problem. Also im Grunde genommen, jede Neuerung wurde von Anfang an immer bekämpft. Immer.
Von der alten
immer. Ist auch logisch.
Bach-Pyramidspitze.
Wir haben das jetzt zum Beispiel, wir haben das gehabt in Helicobacter pylori. Ja, der wurde ausgelacht, verrumpelt. Es kann keine Bakterien im Magen geben.
Die das Magengeschwür verursachen.
Och, das ist doch alles Blödsinn, Humbug, Quatsch und dies und was. Ja, brauchte 24 Jahre, bis er mal einen Nobelpreis gekriegt hat.
Ich möchte nochmal trotzdem zu dem Wort Demut kommen. Kann ja auch bedeuten, eine schwierige Situation anzunehmen als Chance oder um da, wo man hin will, muss man diesen schmalen, gefährlichen Pfad auch gehen. Das muss man auch aushalten können, in der Öffentlichkeit zu stehen, angegriffen zu werden, mit den Zweifel auch auszuhalten.
Nö, habe ich nicht. Weil es mir absolut egal ist, was die meinen. Das ist eine Meinung. Du musst verstehen, eine Meinung ist ein Glauben. Und ein Glauben heißt nicht Wissen. In dem Moment, wo ich etwas weiß, interessiert mich dein Glauben nicht.
Mhm. Aber warst du immer so, dass du gesagt hast, ja, ich zweifle nicht daran, oder spielt Zweifel in deinem Leben auch eine Rolle?
Wenn ich etwas nicht weiß, dann sage ich, dass ich es nicht weiß. Viele Leute sagen, ist das so und so und so? Das sage ich ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Und es gibt mir dann sozusagen einen Input, das rauszuforschen, um es zu wissen. Das ist die Neugier. Also ich glaube, wenn ich mal sagen würde, ich bin ein Neugier-driven Character. Das ist mein wenn ich so als psychologisches Kartell so aushängen möchte, das ist eigentlich meine innere Natur. Neugier hat mich, fand ich immer schon toll. Sachen rausfinden, also Neugier betrieben und lösungsorientiert. Das sind meine zwei Charakterzüge, die mich sozusagen prägen, wenn man das so sagen darf.
Wie wichtig ist es für dich privat auch, dass du mit dem, was du forschst, was du anbietest, was du siehst, dass du Recht hast damit?
Recht haben ist auch wieder ein Ego-Problem. Das ist ein Angstproblem. Ist mir wurscht.
Aber du glaubst ja schon, dass was du machst, dass das richtig ist.
Glauben heißt nicht wissen. Mhm. Ich weiß, dass es richtig ist.
Das heißt, diese...
Ich habe eine Substanz. Diese Substanz heilt Coronavirus zu 100%. Es gibt Leute, die hören mir zu. Mhm. Die Leute, die mir zuhören...
Hilft auch bei Malaria,
bei Krebs. Sag ich jetzt mal Corona, einfach, dass das Thema ist. Weil bei Krebs, bei vielen Sachen. Aber es hilft 100%. Die Leute, die mir zuhören, geben mir positives Feedback. Und die Leute sind mir interessant. Ob da irgendein anderer meint, dass das Chlorbleiche ist, weil er nicht richtig lesen kann, das ist sein Problem, nicht meins. Ich werde nicht krank. Die schon.
Es gibt Menschen, die sind sehr verkopft, andere handeln stark aus dem Bauch. Wo würdest du dich verorten?
Das war das Problem, weil ich damals aus Deutschland wegkam. Also als ich damals, das war so ungefähr 22, das war so Alfred Tetzlaff-Zeiten.
Also, das ist länger her.
Ja, das ist so Betonkopf-Mentalität. Also so Maschendrahtzaun. Das war damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, das hat sich viel verändert, aber es war damals ganz schlimm. Und wenn du als Freidenker sagst, ich möchte hier Sachen machen, du fühltest dich wie in einem Korsett. Das war eigentlich der Grund, wo ich aus Deutschland auch dann weg bin, nach Spanien. Und damals war Spanien, oh, hallo, und viva la vida und so weiter. Heute ist Spanien am Ende, leider. Die haben also Spanien erst hochgebracht und dann so schlimm verkorkst. Das ist so traurig, was da wirklich gelaufen ist. Und was mit den Menschen abgeht, das ist wirklich traurig.
Lass uns mal positiv in die Zukunft denken. Also wie es negativ aussehen könnte in 15 Jahren mit dem, was wir im Moment erleben, das kann man sich leicht vorstellen. In dem Moment, wo wir sich alles vorstellen, wird es vielleicht auch so. Lass uns das mal positiv drehen. Wo könnte die Welt in 15 Jahren denn auch sein? Hätte ich gar nicht mit gerechnet.
Genau damit daran versuche ich zu arbeiten. Das heißt, wir haben im Moment sozusagen, dass das Medikament quasi in verschiedenen Staaten zugelassen wird, als Medikament für Corona. Und es stellen die ganzen Ärzte fest, dass auch viele andere Krankheiten gesund werden. Krankheiten ist eigentlich eines der größten Probleme aller Familien. Weil wenn du eine Person in der Familie krank hast, dann leidet die ganze andere Familie mit. Weil du hast der Geldgeber, weil der Vater immer bringt Geld rein oder die Mutter kann sich niemand drum kümmern. Andere Leute müssen die Arbeit übernehmen. Und die Gesundheit zu haben oder wieder zu erlangen, das ist einer der größten Faktoren, die wir überhaupt haben können in der Zukunft. Und dieses Gleichgewicht, wo wird das Gleichgewicht dann kommen? Ja, Ärzte werden wieder dann ein Werkzeug haben können, das wirklich wirkt. Und zwar genauso, wie es im Buch geschrieben ist. Unheilbar war gestern. Und das ist nicht eine Meinung, das ist ein Fakt.
Habe ich das Recht, ein solches Medikament anzuwenden, auch wenn die Kasse sagt, sie zahlt das nicht?
Im Moment ist es folgendermaßen, aufgrund der Corona-Krise hat jeder Arzt das Recht, aufgrund des Helsinki-Protokolls, das sozusagen Paragraph 32, wo eine Flüssigkeit oder eine Substanz, wenn es in einer Situation keine zugelassenes Medikament gibt, darf ein Arzt jede Substanz anwenden, die er für richtig hält, solange er im Einverständnis unterschrieben mit dem Patienten ist. Also danach muss auch eine Studie durchgeführt werden und es muss alles notiert werden, was da ist. Und das ist genau passiert. Die Ärzte haben genau das gemacht und haben festgestellt, dass wirklich 100% geheilt wurde.
Ich möchte mit dir nochmal auf die philosophische Ebene kommen. Wir erleben jedenfalls im Westen, sehr, sehr irritierte, auch eine Form der Krankheit, nicht selbstsicher, eine Welt, die sehr, ja, die gespalten ist, die total aggressiv ist, wo jede Art von Andersartigkeit massiv bekämpft wird. Corona hat Familien gespalten. Was ist deiner Meinung nach die größte westliche Gemeinsamkeit, was Krankheit angeht? Woran leidet der Westen am stärksten?
Vorsicht, Westen ist eine Sache und Deutschland ist eine andere. Also wir dürfen Deutschland nicht mit Westen vergleichen, weil Deutschland ist Deutschland, Schweiz ist Schweiz, Österreich ist Österreich und Tschechien, und das sind alles wieder andere Sachen. Wenn du Leute kennst, das ist alles anders. Also wenn ich sage Deutschland, in Deutschland hast du zum Beispiel die Menschen, die am meisten mich verteidigt haben und am meisten mich bekämpft haben.
Also beides.
Ja, das ist ein sehr polarisiertes Land. Deutschland ist ein extrem polarisiertes Land, und woran liegt, dass sie so polarisiert wurden? Ja, in der Programmierung der Kinder. Du bist gut oder bist böse. Du hast als Kind damals, hast du so, ja, Nazis sind alle schlecht. Okay. Ja, die sind rechts. Dann machst du eine Frage. Ja, wieso heißen die denn Nationalsozialisten? Sozialisten sind doch links.
Wir haben eine große Irritation.
Kriegst keine Antwort. Ja. Aha. Also dein Vater war Deutscher, war im Krieg, also war ein Töter. Aha. Also bin ich deswegen schlecht? Also das muss man ganz einfach so sagen. Ne? Ja, also die Deutschen hassen ja die Juden. Och, ehrlich? Ist mir nicht aufgefallen, meine Frau ist Jüdin. Also so ganz.
Also wir sind ein tief traumatisiertes Volk.
Absolut, das ist der total programmierte... Die Deutschen sind extrem leicht programmierbar.
Ist denn das, worüber du gerade sprichst, ist das denn wirklich in der Tiefe aufgearbeitet? Kann man das überhaupt in einer Generation, in zwei oder drei Generationen?
Nicht. Das Problem ist, so gesagt, die Deutschen haben sozusagen diese amerikanische Hörbarkeit bekommen und die sind auch nicht besser. Du hast sozusagen diesen amerikanischen Stiefel noch, den du im Nacken hast und die merken es gar nicht. Andere Länder merken es sozusagen und die eben nicht. In Amerika, die haben selbst ihre eigenen Probleme und kommen nicht weiter und die Deutschen sagen, ja, das ist alles toll und haben es nie verstanden.
Ist das in der Schweiz anders?
Schweiz ist ganz anders. Schweiz hat andere Probleme wieder. Aber ich finde, das muss ich sagen, die sind viel relaxter. Viel, viel, viel relaxter. Auf der einen Seite sind sie viel reglementierter, aber auf der anderen Seite auch viel relaxter. Der Deutsche hat das grundsätzliche Problem der Engstirnigkeit, der Nicht-Offenheit, des Nicht-Loslassens. Der Deutsche kann nicht loslassen. Der ist zu mehr so ein Bulldoggen. Konzept.
Also mir ist guten wie im Schlechten. Mir ist aufgefallen, ich war in der Schweiz bei dem Vortrag von Daniele Ganser, da kamen eine Menge Leute dazu, mit denen ich auch ins Gespräch kam. Ich wurde dann so einer Großmutter mit grauem, rosa oder fliedermelierten Haaren zu einem Café eingeladen und kam ins Gespräch und sagte, ja, sie ist hier heute, weil sie die Ansichten von Herrn Ganser, Dr. Ganser, gar nicht so richtig versteht, aber genau das wäre erste Bürgerpflicht, dass man den man gar nicht versteht, dass man den besucht. In Deutschland wird man sofort eine Gegendemo starten, damit dieser Vortrag nicht stattfinden kann. Das fand ich erstaunlich, dass das ist eigentlich gelebte Demokratie.
In Deutschland ist es zum Beispiel so, ich war, wie gesagt, 4 Jahre in der Deutschen Gesellschaft für Biophysik als Mitglied drin und dann bin ich einfach rausgeschmissen worden, weil ich mit CDS gearbeitet habe. Also weil ich irgendwo dann in irgendwie, weiß nicht, CRAM oder irgendwo sowas, irgendeine Webseite steht, die anonym ist auch noch.
Natürlich.
Eine anonyme Webseite schreibt, dass ich irgendwelche Sachen habe, die absolute Hanebüchern sind. Okay, deswegen werde ich rausgeschmissen. Also das ist so alles so deutsch. Und dann habe ich festgestellt, dass also der Leiter dieser der Gesellschaft sozusagen in Malaria geforscht hat. Ich habe nachgeschrieben, ich habe hier Daten für Malaria. Sind Sie daran interessiert? Nichts. Das ist also, die deutschen Akademiker haben ein schweres Ego-Problem. Viele von ihnen, nicht alle, aber viele haben richtig schweres. Die Südamerikaner sind ganz anders, die sind viel offener. Du kommst da und dann sagst, ja, ich mache dies und das und das. Und ja, oh, prima. Und die sind also wirklich technisch drauf. Die sagen, und ja, ist ein ganz anderer Eingang. Und auch Schweiz. Ich habe, wie gesagt, von Schweizer Universitäten habe ich mittlerweile auch da Leute, oh, wir haben das mal gemacht, kannst du das? Und die haben jetzt ihre ersten Tests damit gemacht und die sagen, boah, ist ja irre, was das ist.
Also die Bereitschaft, etwas zu probieren, was man vielleicht überhaupt nicht versteht, ist da, weil einen interessiert, ob da was dran ist.
Richtig. Deutschland ist das Negativland der Ablehnung. Erstmal ablehnen. Das ist sozusagen der Charakter.
Oder wenn dann Fragen, wenn der jemand das aber trotzdem macht, wieso, wer hat es ihm gestempelt, wo hat er es die Genehmigung her? Und wenn er keine offizielle hat,
das ist alles
dann kann es gar nicht real sein.
Das ist ja auch eine Ablehnung. Das heißt also, wenn ein Schaf, das jetzt gerade hier irgendwo Gras frisst, braucht keinen Stempel, dass es Gras frisst. Wenn ich angel, wieso brauche ich einen Angelschein? Ich mache einen Angelhals ins Wasser. Angelschein. Deutschland ist das Land der Scheine, der Bescheinigung. Also ich muss alles bestempelt vereinigt haben. Und das ist sozusagen diese Kleingeistigkeit, die sozusagen von Generation zu Generation programmiert wird, wo die jungen Leute jetzt aber aufwachen. Und das muss ich auch sagen. Die jungen Leute, die sind also wirklich ganz anders, als wir damals drauf waren. Und das finde ich, die versuchen sozusagen da aus dieser Matrix rauszukommen und machen also wirklich tolle Sachen. Hoffentlich schaffen sie es. Ich drücke ihnen die Daumen. Und auch in der Akademikerliga sozusagen, dass die alten Knacker da mal ganz langsam rauskommen. Sie sind sowas von verkalkt, aber noch mehr als ich. Ich bin Kalker, also muss man sich so vorstellen. Ja. Also das ist ein echtes Problem da und die müssen mal wirklich so entsorgt werden.
Ich erlebe dich nicht als jemand, der gegen die Schulmedizin ist, sondern der einfach nur sagt, es gibt viele Alternativen ergänzend und ich meine, Wissenschaft bedeutet, dass man auch probiert, dass das erlaubt sein muss, zu probieren, zu testen.
Richtig.
Und dass man aber auch sagt, ich verstehe nicht, wie es funktioniert, aber es funktioniert. Das finde ich, darüber freue ich mich erst einmal. Aber ich versuche jetzt herauszufinden, warum. Also das ist ja ein wesentlicher Punkt der Forschung eigentlich. Wie geht das? Ja. Also warum fällt der Apfel nach unten? Er fällt, ja, aber warum fällt er nach unten? Wann wurde das in Deutschland quasi aufgegeben, selbstständig zu probieren ohne staatlichen Stempel? Das ist doch der, Deutschland ist doch ein Land auch der Dichter und Denker.
Wenn der Apfel ins Wasser gefallen wäre, würde er schwimmen. Dann haben wir ein Problem. Er fällt nicht weiter. Also es ist nicht eine Frage der Gewicht, das ist nicht eine Frage der Gravitation. Es ist eine Frage der Dichte. Hat auch noch niemand darüber nachgedacht. Mhm. Also es gibt so verschiedene Sachen, die, wenn du die vom richtigen Winkel ansiehst, sagst du, da ist irgendwo vieles, das gar nicht so sein kann.
Also um die Ecke denken, Perspektivwechsel.
Ja, das ist das, was, wenn ich einen Erdmagnetkern habe, der magnetisch ist, dann frage ich mich, wie? Ich habe eine Curie-Temperatur, die jeden Magnetismus ab 700 Grad killt. Das sind also verschiedene Sachen, die gar nicht richtig hinterfragt werden. Und das ist im Grunde genommen, was ich das mache. Ich war dieses nervige Kind, und warum? Und warum? Und warum? Und über dieses Warum kannst du zu anderen Antworten kommen. Und diese anderen Antworten können entweder akzeptiert werden oder abgelehnt werden. Das heißt, wer wird sie ablehnen? Diejenigen, die sozusagen im Thron sitzen und sozusagen ihren Status quo haben. Die haben ihn ja sozusagen auf der anderen Basis. Die würden es niemals annehmen. Die hätten sozusagen ihren Status quo. Es können also nur Leute annehmen, die den Status quo nicht haben. Und das sind sozusagen die Leute, die mir folgen und sagen, wow, Andreas, das klappt ja wirklich. Diese sind aber die, die nachher auf diesen Thron kommen und dann das neue Status quo haben. Ist nicht mein Ding, das ist deren. Aber es ist eigentlich ein ganz normaler Ablauf der Natur, der immer so gewesen ist.
Aber man kann ja dann so sagen, dass soziale Fallhöhe letztlich dahingehend hemmt, neue Erkenntnisse zu gewinnen, die man als Gefährdung da ansieht, was ich persönlich nicht verstehe, weil man kann sagen, zum damaligen Stand des Wissens habe ich das geglaubt, jetzt sehe ich es anders, ich habe mich weiterentwickelt, das
richtig.
Ist Lernen.
Das ist bei mir auch der Fall gewesen.
Ich habe es geglaubt lange, weil ich es nicht besser wusste, jetzt weiß ich es besser genau. Und jetzt vielleicht weiß ich es übermorgen noch besser ja. Und das ist jetzt mein Stand der
Dinge. Das ist bei mir zum Beispiel so gewesen, es ist so bei Autismus gewesen, ich ging davon aus, Parasiten waren die Ursache, es sind eine Co-Ursache, aber nicht die Hauptursache. Das heißt, und man sieht das, man sieht die Sachen nachher anders, man muss auch korrigieren. Ich muss da ganz sagen, ganz ehrlich, ja, finde ich auch gut. Ich bin ja dafür sehr offen. Ich freue mich für jeden Wissenschaftler, der zu mir kommt und sagt, Andreas, ich habe hier ein so und so, was weiß ich. Du sagst 4%ige HCl-Lösung, das ist nicht der stochastische Wert. Da sage ich, ja, richtig, aber du musst den Magensäure zuzählen.
Ah.
Das sind alle diese Sachen, die sozusagen schon durchdacht sind, aber die viele Leute, die Profis sind, gar nicht so überdacht haben. Und dann fangen sie an zu sagen, oh, was der macht, das stimmt ja. Und im Grunde genommen, es geht nicht darum, Recht zu haben. Es geht wirklich darum, dass man sagt, ich möchte eine andere Welt haben.
Würdest du sagen, Andreas Ludwig Kalke, dass Gesundheit verboten, unheilbar, war gestern ein ziemlich schweres Buch mit vielen Berichten von Patienten, die das probiert haben, dass das auch eine Aufforderung ist, wenn man es nicht glaubt, das muss man gar nicht. Anleitung, wie man das Medikament selbst herstellen kann, in der Wirkstoff selber zu probieren?
Es ist ein Buch für die Leute, die neugierig sind, genau wie ich, und die etwas Neues sozusagen entdecken möchten, was sie normalerweise nicht sehen. Deswegen ist es auch von Amazon zensiert worden. Mhm. Du kannst zum Beispiel in Amazon Bücher kaufen, wie koche ich Kleinkinder, nach dem Motto, die gibt es wirklich noch zu kaufen. Aber du kannst nicht ein Buch kaufen, die eine Substanz beschreibt, die noch nie eine einzige Person bei oraler Ohreinnahme getötet hat.
Mit welcher Begründung wird ein solches Buch bei Amazon zensiert?
Gar keine.
Das ist einfach nicht da.
Es war ein Bestseller, 5 Sterne, alles, was du haben willst, raus. Es war 80% der Verkaufs. Also ist Amazon ist gestrichen worden, mein YouTube-Konto wurde geschlossen, mein PayPal wurde geschlossen. Aus der Deutschen Gesellschaft für Biophysik bin ich rausgeflogen. Und das Letzte, das war dann der beste Hammer, wie hieß die, also von ResearchGate. Also wir Forscher sind auf einer Webseite, du bist dann Forscher, du hast dann, was weiß ich, deine Patente gemacht, deine Papers. Und die hast du dann in ResearchGate eingetragen, da bin ich auch rausgeflogen worden. Einfach von einem Tag auf den anderen, klack, raus. Mhm. Ich war nicht mehr da. Ich bin also kein Forscher mehr, ich bin kein gar nichts mehr, technisch, also laut Stempel. Und ich habe also die Wayback-Seite, also Wayback Machine auf meiner Webseite, wo man sehen kann, dass ich noch wirklich drin war. Und wenn ich das einem Forscher sage, dann kriegt er so Augen und sagt, das kann doch gar nicht sein. Doch, sag, guck nach.
In dem Buch wird beschrieben, dass viele Krankheiten durch dieses Produkt geheilt werden können. Nur eine nicht, das ist Dummheit.
Genauso ist es.
Aber das sehe ich auf vielen Gebieten, dass man einfach Probleme mit Andersdenkenden hat, die sind dann umstritten. Und wenn auch Martin Luther King und Malcolm X und Jesus Christus, alles umstrittene Persönlichkeiten, Was ist dein Ratschlag an Leute, die dieses Gespräch sehen und dich sehr skeptisch sehen, sagen, na, das ist doch ein ganz komischer Vogel?
Also
sollen die sich mal drauf einlassen? Oder ist das praktisch, du beschreibst am Anfang, das ist die rote oder blaue Pille, es gibt ja dann auch kein Zurück mehr.
Genau, das ist sozusagen, welche von diesen beiden Pillen möchtest du haben? Bist du eine Person, die neugierig ist, dann wirst du dir das Buch wahrscheinlich oder wie auch immer oder die Sachen anlesen. Bist du eine Person, die sozusagen ihre Comfortzone will, dann bist du es nicht. Also Leute, die auf ihre Komfortzone bestehen, lehnen mich wahrscheinlich ab. Und Leute, die neugierig sind und etwas Neues lernen möchten oder sehen möchten oder einfach nur beobachten möchten, werden es natürlich dann mit Interesse beobachten. Und wenn sie dann selbst feststellen, im Eigenversuch oder mit ihrem Hund, Katze, Maus, Pferd, wie auch immer, dass es kein Placebo ist, dann werden sie sagen, wow, der Typ hat recht.
Was ist meine finale Frage, dein finales Motiv im Leben? Was möchtest du unbedingt noch erreichen?
Mein Traum ist, dass diese Substanz in jeder Pharmazie, also Apotheke, hergestellt werden kann als Medizinprodukt und dort, egal ob es im Urwald ist oder wo immer, an die Menschen gegeben werden kann nach einer Verschreibung eines Arztes. Der Arzt braucht sozusagen ein Mittel, was angewendet werden kann. Das kann in vielen Sachen angewendet werden. Und wenn das verschrieben werden kann weltweit, denn das ist das Thema, in den Dritte Weltländern, die Leute haben kein Geld für ein Produkt, was Tausende von Euros kostet. Und die leiden also wirklich darunter. Und aber wenn du auch, was weiß ich, im Beni, also im Urwald, verschiedene, gibt es auch eine kleine Apotheke, die das dann herstellen kann, um den Leuten zu helfen, dann haben wir wirklich viel geschafft. Und dieses, dass wir sagen, die Menschen haben dann sozusagen diese Basis, gesund zu sein. Und ab da ist es jedem sein eigenes Verantwortung, was draus zu machen oder nicht draus zu machen. Mhm. Aber du hast zumindest die Chance, gesund zu sein und dann aus deinem Leben das zu machen, was du eigentlich kannst.
Das heißt, die Chance, um das mal zusammenzufassen, dass jeder Bürger auf diesem Planeten nicht nur warten muss, bis Bill Gates ihn impft, sondern die Möglichkeit hat, auf dieses preiswerte Produkt zurückzugreifen und zu schauen, ob es ihm etwas bringt, wenn er für andere Medikamente kein Geld hat. Oder aber sagt, ich möchte explizit dieses Medikament haben. Ein Arzt müsste es nur verschreiben und an der Apotheke müsste es zubereiten, weil ich habe ja auch gelesen, so kompliziert ist es nicht.
Nö, eben. Das ist sehr einfach. Also ist jetzt so beschrieben, dass die Leute es selbst machen können. Aber der Sinn und Zweck ist sozusagen, dass die Apotheken es nachher herstellen.
Andreas Ulrich Kalker, vielen Dank fürs Kommen.
Danke.
Ja, das war eine weitere Ausgabe aus Fernsehen, aus der Krone. Tree TV, mein Gast war der Autor dieses Buches. Ich habe es mit Neugier gelesen und finde es sehr erstaunlich. Ich werde versuchen, das zu Hause nachzumachen. Noch fehlt mir nichts, aber falls mir mal was fehlen könnte, habe ich es da. Und ich möchte mich für die Offenheit bedanken.
Danke dir, Ken. Vielen Dank. Alles Gute.
Danke.